Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und mir, Curly. Heute kommen echte Wein-Royals zu Besuch. Sophie und Steffen Christmann aus der Pfalz. Ich bin sehr gespannt, denn nach unserer Live-Folge mit der jungen Pfalz zu Besuch bin ich zwar noch leicht in der Freundschaft abgestürzt, aber ich erinnere mich noch ganz genau. Auf die Frage, welches Weingut in der Pfalz sein Lieblingsweingut ist, hat Willi unter anderem das Weingut Christmann genannt. Oha! Den führen wir jetzt also mal auf den Zahn wie ein Zahnarzt. Wenn Willi das sagt, ist bestimmt was dran. Lieblingsweingüter, Lieblingshotels, wir sind hier im Orania Berlin in der wunderschönen Suite 102 und wir lieben es. Habt ihr eigentlich schon mal auf YouTube bei Terroir und Adiletten reingeschaut? Abonniert den Kanal, klickt die Glocke an, dann verpasst ihr keine Folge. Falls ihr Podcast lieber auf Spotify oder Apple hört, hier könnt ihr natürlich auch ein Abo dalassen. Genauso wie auf Insta. Checkt auch den Podcast Foodie und Brudi mit mir, Curly und Brit jeden Dienstag. Denn ohne Essen macht Wein auch keinen Spaß. Apropos Spaß, hier kommt Willi!
Hallo, hallo. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich war gerade ziemlich fett am Weinkosten, lieber Curly. Das musst du mal auch mitmachen.
Wie, du warst fett am Weinkosten? Wo warst du denn?
Ich war in Neustadt. Da gibt es jedes Jahr ein sogenanntes Sommelier-Summit vom Meininger Verlag. Ist wahrscheinlich das größte Sommelier-Treffen in der Dachregion, wie man so schön sagt. Deutschland, Österreich, Schweiz, nicht? Und da sind auch alles echt immer Top-Kollegen. Ist ein sehr schönes Klassentreffen. Und da kann man sich super austauschen, hat hervorragende Verkostungen über einen Tag. Findet meistens am Montags findet das immer statt, da haben die meisten Sommeliers frei. Und am Dienstag sind dann immer die Finest 100 von Meininger. Da sucht der Sascha Speicher immer hervorragende Winzer von der ganzen Welt, also internationale, die er meint, die im letzten Jahr halt seine Top 100 waren oder die 100 Weingüter, die ihm am besten gefallen haben. Sind immer nur Premium-Weingüter tatsächlich. Und dann ist das wie eine große Präsentation. Man kann da durchmarschieren, alles verkosten.
Und diese Finest 100 sind aus bestimmtem Grund erst am zweiten Tag, wo dann nach dem ersten Tag schon alle weggeschallert sind?
Nein, es sind ja dort nicht nur Sommeliers, sondern auch andere Leute, die sich da anmelden können. Aber meistens nur Branchenleute. Aber ja, das ist schon immer was Besonderes, weil es gibt ja viel so Tischpräsentationen, wo man so durchläuft. Aber mit der Konzentration an wirklich hervorragenden Weingütern gibt es eigentlich, also ich war noch auf keiner Verkostung, wo es so viele geile Weingüter gibt.
Also kann ich mir das vorstellen, wie bei der jungen Pfalz bei uns im Prinz Charles, nur mit mehreren anderen Leuten noch, die dort am Start stehen und du läufst dann von Tisch zu Tisch.
Ja, von der Verkostung war es genau das Gleiche, ja, genau, richtig.
Ich würde jetzt gerne hier deinen Riesling probieren, mäßig. Oder probiert man immer alle von allen dann, das geht ja nicht, oder?
Ja, alles geht fast nicht. Ne? Also man hat eh ein bisschen Zeit. Es geht immer von 10 am Vormittag bis 5 am Nachmittag.
Isst man dazwischen auch was?
Ja, ein bisschen schon. Ja. Oder du frühstückst halt gescheit oder so irgendwie. Aber eigentlich spuckst du ja alles, was geht.
Ja, ja.
Ich meine, es gibt ein paar Weingüter, da spuckst du dann nicht. So. Du musst dann auch mitnehmen, einen anständigen Schluck von irgendwas Großem. Aber es ist schon super. Und auch die Champagner und so weiter. Also zwischendurch musst du dann immer in die Champagner-Ecke gehen. Dann kannst du dich wieder ein bisschen erfrischen. Dann gehst du wieder zu den anderen. Ich habe halt immer das Problem, was wirklich so ist, ich kann auf so Tischpräsentationen funktioniere ich überhaupt nicht. Das ist der Überhorror, weil alle Leute glauben natürlich, dass ich gern plaudere. Ich plaudere ja auch gern, aber weißt du, dann stehst du irgendwo an einem Stand, verkostest einen Wein, kommt von rechts einer und sagt so, hey, wie geht's, alles gut? Und du so, ja, klar. Und dann plauderst auch gern, weil du hast den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Dann versuchst du dich wieder auf den Wein zu konzentrieren. 50 Sekunden später kommt einfach ein Link. Servus, lang nicht gesehen. Ey, was geht? Und deshalb ist immer für mich ein Horror. Außerdem brauche ich immer mehr Ruhe irgendwie zum Wein verkosten. Ich mag das nicht so schnell reinriechen, runterziehen und Punkte geben oder so. Oder für mich, ich brauche immer ein bisschen länger.
Boah, aber generell ist es eine geile Veranstaltung. Ich stelle mir das tricky vor. Aber mit dir an meiner Seite würde ich mir das zutrauen. Wenn du mich da durchführst wie so ein... Wie so ein Zauberer, so jetzt gehen wir links, jetzt gehen wir rechts.
Ja, wieso du dein Luigi durch die Stadt führst.
Wie ich meinen Hund durch die Stadt führen, müsstest du mich durch die Neustadt führen.
Leckerchen hier, Leckerchen da.
Ja, safe. Und ja, das geil, nicht aber. Essen, nein, das nicht, nein. Ja,
genau.
Aus.
Nein, das nicht, genau. Ja, das ist zu modern, das ist scheiße, ja.
Da ja. würde ich mir das zutrauen. Das können wir gerne nächstes Mal mal in Angriff nehmen. Also Summit 100, Finest 100.
Finest, immer Finest 100.
Finest genau. 100, ich komme auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung jetzt zu unseren wunderbaren Gästen, die wir diese Folge haben, oder?
Ja, die waren auch dabei tatsächlich. Und ich glaube, die sind da Stammgast mehr oder weniger.
Alle waren da, nur ich nicht. Das geht echt nicht.
Und die sind schon mehrere Jahre dort. Die machen auch hervorragende Arbeit. Ich finde, in letzter Zeit schmecken die Weine sogar noch ein bisschen besser wie früher oder anders. Weiß ich nicht. Das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Und deshalb freue ich mich sehr auf den Steffen und die Sophie Christmann. Den Präsident des VDP. Darüber werden wir vielleicht auch reden oder vielleicht nicht, keine Ahnung.
Wer weiß. VDP-Präsident in the building auf jeden Fall.
Und vor allem, wer zu Hause tatsächlich das Sagen hat. Noch der Steffen oder schon die Sophie, keine Ahnung.
Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Herzlich willkommen bei Terroir und Adiletten, die Christmanns.
Da, 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 da. Christmanns sind da, finde ich hervorragend heute. Ihr seid gut angekommen nach den letzten paar Tagen Verkostung.
Taufrisch.
Taufrisch. Naja, die Sophie hat gestern schon ein bisschen was probiert.
Die Sophie ist trotzdem taufrisch.
Hervorragend. Schaut so aus. Schaut so aus. Ich glaube, es gibt in den letzten Jahren kein Weingut tatsächlich in Deutschland, was so omnipräsent ist in der Fachpresse wie ihr, glaube ich. Ich tatsächlich, braucht es gar nicht zu schauen.
Das geisterte Blicke.
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, in jedem Magazin war irgendwas. Die wichtigsten Sachen habe ich kurz herausgeschrieben, um die Zuhörer ein bisschen aufzuklären, was hier los ist. Aha. 96 Parker-Punkte für den Edik Riesling 2019. Winzer des Jahres Winzer des Jahres beim Vinum. Dann 99 Punkte bei Sackling für den Riesling, 96 für den Spätburgunder. Und dann nochmal Riesling des Jahres im Vinum. Was ist das? Wie fühlt man sich danach? Ist es dann so, okay, wir können aufhören zum Weinmachen, weil mehr geht nicht, oder?
Ja, ich bin jetzt 28, ich würde jetzt gerne aufhören.
Rente, Weinrente kommt. Ja, gell?
Hat schon alles erreicht.
Ja, beim Falco war das so, wie der Nummer 1 mit Kommissar war in den amerikanischen Charts, hat er gesagt, der müsste jetzt eigentlich aufhören, weil mehr geht nicht.
Ja, okay, aber wenn du in Amerika 1 bist, dann kannst du auch aufhören. Ja. Aber nochmal kurz zum Verständnis, da gibt es immer nur 100 Punkte auf der Skala. Und das heißt, es ist schon sehr gut. Für alle, die keine Ahnung davon haben wie ich, 96 von 100, also ist schon sehr gut.
Aber es gibt so eine Inflation in letzter Zeit.
Eine Punkteinflation?
Wird sie diskutiert, ob es mal einen Währungsschnitt geben müsste.
Tatsächlich?
Dass man es hochsetzt auf 110 Punkte. Ja, also,
oder einfach überall mal 10 Punkte rausstreicht und wieder unten anfängt.
Hat man schon da gehabt. Aber das ist ja auch immer so ein Punkt, der erhaschen ist ja immer wichtig, damit es noch gelesen wird. Ne?
Ja, wobei ich eigentlich glaube, es ist schön, dass man die Bestätigung irgendwie dafür kriegt. Und es ist auch schön, dass es ankommt, auch gerade wenn man sich eben ja Mühe gibt und sich was verändert. Aber im Endeffekt ist es ja nicht das, worauf es ankommt irgendwie.
Die Punkte?
Ja.
Eher, dass man sich selber wohlfühlt mit den
Weinen. Ja, dass Spaß macht, dass man einen Wein im Glas hat am Ende, der irgendwie auch einem selber Spaß macht. Und dann ist halt auch schön, wenn der anderen Leuten auch Spaß macht.
Ja.
Was macht denn euch Spaß? Trinkt ihr früh eigenen Wein daheim?
Ja, nur.
Geil. Ich höre auch nur meine eigene Mucke zu Hause. Dann denke
ich
mir so, hey, was ist
das? Deswegen haben wir heute welche mitgebracht.
Ja, dann fangen wir an zum Trinken. Ja,
das war das Stichwort auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, ich kann das voll nachvollziehen. Man macht ja einen Wein bestimmt nicht mit dem Ziel, dann da 100 Punkte zu kriegen, sondern das geht halt einher, wenn der Wein irgendwie gut wird und man Spaß dabei hat, den zu machen. Das ist ja bei der Musik auch so. Man schreibt meistens nie Nummer 1 hin, wenn man will, sondern irgendwie so, man macht so irgendwas und dann ist es halt Nummer 1. Also es gibt auch Ausnahmen. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass man da wahrscheinlich einfach so ein gutes Produkt abliefern will und dann passiert halt sowas.
Ja, man meint immer, dass es einem nicht so wichtig ist, aber im Endeffekt ist schon ganz nett.
Wenn man mit vielen Punkten bestätigt wird. Ja, freilich, ist logisch. Ja. Ne?
Aber es ist wirklich nicht das zentrale Ziel. Aber sagen wir mal, es ist ja inzwischen auch so vielfältig, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet mit den Leuten, die da alle unterwegs sind und ihre Meinung äußern zu Weinen. Das ist ja auch nicht, ich meine, jeder, der eigentlich gute Weine macht, kriegt von irgendjemand eine Bestätigung. Und dann ist es ja auch gut so.
Ja. Aber wenn man viele Punkte kriegt, kurbelt das natürlich auch den Verkauf an, nicht? Muss ja auch verkauft werden, der Wein.
Weiß ich gar nicht, ob das so... Es ist irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber im Endeffekt ist es, wenn man jetzt, ist ja jetzt auch nicht seit 8 Tagen, dass wir da beim so bessere Bewertungen kriegen, dann ist es irgendwie, hat es diesen Boom-Effekt, hat es dann dadurch jetzt auch nicht gerade. Das hat's wahrscheinlich, wenn du jetzt, ihr habt jetzt die junge Pfalz gehabt, wenn du ein Betrieb bist, den kein Mensch kennt und der hat dann jetzt 98 Punkte oder sowas, dann gibt es wirklich so einen Booster-Effekt. Aber ja.
Wenn man schon länger im Game ist und immer erfolgreich im Game, dann ist es eigentlich nur Bestätigung, ja. Nicht mehr so der super Verkaufsbooster.
Aber es muss schon immer wieder sein, dass es auch wieder gut dabei ist, was man macht.
Ich verfolge das Weingut Christmann jetzt auch schon ein bisschen länger. Gleich trinken wir Curly, gleich geht's los. aber mir kommt vor, so leiwand wie in letzter Zeit schmeckt, also es schmeckt jetzt leiwander als früher so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die Weine sind vor allem feiner geworden, eine Spur eleganter geworden. Hat das zu tun damit, dass ihr jetzt ein bisschen anders aufgestellt seid? Oder hat das zu tun damit, dass ihr vielleicht jetzt andere Weine gern trinkt? Oder hat das damit zu tun, dass früher vielleicht die Stilrichtung generell eine andere war? Oder seht ihr das gar nicht so, dass die Weine jetzt irgendwie anders oder?
Die Weine verändern sich schon irgendwie permanent. Das ist eigentlich immer wieder ein Prozess. Und ich bin mir sicher, dass wir in 10 Jahren auch wieder andere Weine machen werden, wie wir sie heute machen.
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass man eben, so wie sich die ganze Welt verändert, verändern wir uns genauso. Wir trinken klar andere Weine, wir bewegen uns da auch in anderen Welten und insofern ist es uns eigentlich ganz wichtig, dass man immer irgendwo, er macht es immer mich lustig, eine moderne Interpretation der Pfalz irgendwo einfängt, was irgendwie unsere Herkunft zeigt, aber trotzdem auch zeigt, wie Riesling heutzutage für uns irgendwie in der Pfalz passt und geht. Und das, ja, ist eine stetige Veränderung und ist sicher so, dass wir in den letzten paar Jahren noch mal ein bisschen intensiver an ein paar Sachen geschafft haben, dadurch, dass halt einfach, wenn zwei Menschen miteinander diskutieren, du doch noch mal andere Ergebnisse kriegst.
Wobei ich schon ein paar Mal gedacht habe, irgendwie, was soll jetzt noch kommen? Und dann kommt doch wieder irgendwas, wo man wieder auf neue Ideen kommt und es wieder anders macht. Also es ist, zuerst war es halt so die Idee, diese totale volle Reife zu kriegen und möglichst lang die Sachen hängen zu lassen und richtig reife Sachen zu machen. Und dann.
Wann war das so circa?
Das war so ab Ende der 90er bis Anfang 2000er oder sowas. Dann hat sich das schon langsam abgeschwächt, dass man es gar nicht mehr so mächtig wollte. Aber das ist jetzt die letzten paar Jahre, hat es nochmal Dynamik gekriegt, dass man einfach noch mehr auf Präzision und so. Wir denken heute, dass es extrem wichtig ist, auf den Punkt die Trauben zu ernten. Wirklich an dem Tag, an dem es zählt. D-Day.
Okay, also nicht ein bisschen hinwarten, bis das Ganze noch reifer wird, weil die Säure hält eh beim Riesling, sondern wirklich punktgenau, wenn es knackt. Und da hat sich wahrscheinlich auch viel geändert mit der Arbeitsweise. Also so, seid so Respektmitglied und so weiter. Also biodynamische Weine, da ändert sich ja dann...
Respekt. Respekt Biodyn ist eine ursprünglich in Österreich entstandene, mittlerweile auch in Deutschland vertretene Winzervereinigung, die biodynamisch arbeitet. Also im Endeffekt ganz ähnlich wie Demeter, aber nochmal eben ein eigenes Label in einer Gruppe von Winzern, die alle qualitätsorientiert arbeiten, auf biodynamische Weise und eigentlich auch Freunde sind. Das ist eigentlich das Lässe gerade dran. Ja.
Richtig, eine Gang.
Ja.
Voll geil. Aber da haben sie die Weine wahrscheinlich seitdem auch irgendwie verändert wieder, oder generell
ja,
die,
ja
die
schon
Denkensweise.
2003, 2004 ja der Stadtung das Thema war, wo wir so eine Gruppe in der Region waren und darüber hinaus mit dem Philipp Wittmann und mit dem Hans-Jörg Krebholz, wo wir intensiv über das Thema nachgedacht haben, wie wir einfach noch authentischere, noch bessere Weinbergsweine machen können. Das war eigentlich so die Idee, warum das losging. Und klar, das dauert natürlich schon eine ganze Zeit lang, bis es dann im Glas wirklich ankommt.
Ja, und auch im Keller ist es so, dass ich schon sagen würde, dass wir jetzt bei so ein paar Sachen in den letzten Jahren auch doch noch mal präziser geworden sind.
Absolut.
Also gerade zum Beispiel das Thema Spontangärung ist eins, das wahnsinnig lange gedauert hat, bis man dafür ein richtiges Gefühl hat. Und ich klopfe jetzt nicht auf den Tisch, damit es nicht wackelt, aber weil es eben doch, im Moment fühlt es sich so an, als würde es super gut klappen, was super schön ist. Dass im Moment jetzt gerade, es ist jetzt gerade Ende November, der Herbst ist seit gut 4 Wochen rum, unser Keller ist trocken, ist alles durchgegoren. Das ist super schön, weil ja gerade Spontangärung doch immer sowas ist, wo du dann am Ende unsicher bist, ob es wirklich durchmarschiert, dann bleibt süß.
Ein bisschen schwitzige Hände.
Ja. Ja, kein Mensch möchte jetzt einen Vogelsang Riesling trinken mit 30 oder 40 Gramm Zucker. Es ist was, was in der Pfalz einfach keinen Spaß macht. Auch gerade nicht, also vor allem nicht, wenn es jetzt aus Versehen passiert. Insofern ist es schön, wenn alles durchgärt. Und so haben wir eben in den letzten Jahren, auch gerade was das Gären betrifft, Hefen mögen es warm und Hefen mögen gerne viel Struktur im Most und deswegen sehr trüb und eher warm angefangen zu gären. Und so gären die Sachen halt viel besser durch und das ist halt super schön.
Und was, mal theoretisch angenommen, das hätte jetzt nicht geklappt, das wäre nicht durchmarschiert. Hätte man dann gesagt, okay, man kippt alles weg oder man macht dann daraus einen Wein, der halt 30, 40 Gramm Restzucker hat.
Wir haben auch schon weggekippt.
Nee, wir haben weggekippt.
Doch, ich habe einmal habe ich ein Fass Reiterpfad, das hat dann Essig gekriegt. Das war in den ersten Jahren. Also es kann schon auch passieren, dass es wirklich schief geht. Also das war schon... gar nicht so easy, wobei in den letzten Jahren, das ist jetzt schon lang her,
ja.
Sie sich irgendwann doch durchwursteln, aber sie werden dann einfach irgendwie, ist es wie wenn so ein Schleier drüber liegt. Sie sind nicht mehr so präzis. Sie
nicht mehr so strahlend.
Nicht mehr so, so.
Insofern ist natürlich Spontangärung auch immer, wir sind ja auch so ein bisschen eher auf der klassischen Musikseite zum Teil, Nicolas Aroncourt, Dirigent, sagt, die ganz großen Dinge passieren am Abgrund zur Katastrophe.
True, stimmt.
Stimmt für viel und stimmt, ja. Finde ich, auch ein bisschen fürs Weinmachen, ja. Dass man halt auch viel zulassen muss irgendwie, dass dann das Große passiert und manchmal passiert halt die Katastrophe.
Halt ja, ganz selten zum Glück.
Ja.
Am liebsten nie. Wie seid ihr aufgeteilt im Weingut? Also wie teilt ihr beide euch erstmal auf so?
Nicht so arg.
Seit wann bist du jetzt im Betrieb, Sophie? Fix?
Ich habe 2012 angefangen zu studieren, habe 17 dann das erste Mal richtig in Verantwortung in der Lese mitgemacht, währenddessen aber noch hier in Berlin gewohnt und noch ein bisschen studiert und bin seit dem Frühjahr 18 komplett zu Hause. Also es war jetzt tatsächlich auch schon unsere 5. gemeinsame Weinlese. Mhm. Ja, und wir haben natürlich schon so ein bisschen unterschiedliche Bereiche, um die wir uns kümmern, aber im Großen und Ganzen bin ich damit aufgewachsen, dass man als Winzer in jedem Bereich vom Betrieb präsent und dabei sein muss. Du kannst nur mit dem Qualitätsanspruch irgendwo arbeiten, wenn du weißt, was in jedem Teil vom Weingut passiert. Und deswegen war es jetzt für uns nie eine Option, irgendwie zu sagen, der eine macht jetzt draußen und der andere macht drin. Nein. Oder der eine macht irgendwie Produktion und der andere macht Vertrieb, sondern das war nie so das Thema.
Also das Backoffice, das ist mehr aufgeteilt. Aber das, was den Wein wirklich betrifft, das machen wir zusammen. Wobei schon ein bisschen du den Schwerpunkt für die Pinots hast und ich ein bisschen, wobei das jetzt eher wieder.
Es hat sich eher wieder ein bisschen, es war am Anfang stärker. Also gerade als ich eben nach Hause kam, war eben so das klare Thema, okay, jetzt voller nochmal neuer Schwerpunkt auf Spätburgunder, da wollen wir jetzt richtig was verändern, das erfinden wir jetzt neu. Und ich hatte mir ja auch woanders eben auch ein bisschen das Wissen angelernt, wie man das macht und kam dann mit den ganzen Ideen nach Hause und habe eben gerade in den ersten Jahren die dann eben zu Hause auch selber so umgesetzt. Und inzwischen ist es aber eigentlich so, dass das so ein fester Bestandteil von unserem Betrieb und von unserer Arbeit geworden ist, dass der Papa es mittlerweile genauso gut könnte wie ich.
Wo warst du zwischendurch?
Ich war bei Hubers damals. Mhm. Das ist eigentlich meine wichtigste Spätburgunderstation gewesen, würde ich sagen, beim Julian in Baden. Und habe da wahnsinnig viel gelernt, einfach in einem Betrieb, bei dem klar Burgunder ganz vorne kommt.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Dann nach Hause und versucht, alles neu zu machen, oder war das so?
Ja. Ja.
Komplett Neustart.
Ja. Nee, es war bei uns, es war so, worüber wir vorher viel diskutiert haben. Es war klar, dass jetzt beim Riesling zum Beispiel das jetzt nicht so ist, dass man jetzt dahin kommt, man alles umwirft und neu macht, weil es gibt ja auch gar keinen Grund dazu im Endeffekt. Es haben sich vielleicht jetzt mehr Sachen verändert, als wir am Anfang gedacht haben, aber eher eben so aus der gemeinsamen Diskussion aber auch raus. Eher
in so einer Evolution.
Ja, einfach so, dass man über Sachen nachdenkt und so auf neue Ideen kommt. Beim Spätburgunder haben wir damals bewusst auch gemeinsam gesagt, das ist ein Thema, das setzen wir jetzt irgendwie neu auf. So, das braucht jetzt irgendwie einen neuen Schwung. Und da gibt es jetzt auch nichts, was sich etabliert hat, was man jetzt dringend bewahren muss, sondern das ist kein Problem, wenn man da jetzt einfach neu anfängt. Und deswegen haben wir da tatsächlich... Ja.
Wobei die Kontinuität im Weinberg natürlich voll da war.
Ja.
Ja, also im Weinberg hat sich eigentlich
nichts geändert. Wir ernten ein bisschen früher. Ja.
Ja, aber die Verarbeitung und der Ausbau im Keller ist anders geworden.
Das ist auch der.
Auch jetzt nicht, was weiß ich jetzt, dass gar nichts mehr so ist wie früher. Nee. Aber schon
anders. Ja. Und,
ja. Also positiv anders. Ich glaube, spricht jetzt für jeden, dass wir das Zeug sehr, sehr gern trinken und auch sehr, sehr gern ein- und verkaufen. Das ist super. Wir haben ja den ersten Wein, Vogelsang, großes Gewächs 2020. Relativ neu der Wein, oder?
Ganz neu, Premiere. Ja. Mhm.
Gab eine tolle Präsentation am Vogelsang.
Eine Renaissance.
Ja, die Renaissance, richtig. Ja.
Weil es wirklich ist, es ist ein Weinberg, der unglaublich Geschichte hat. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Brief von einem Grafen, der Hofmarschall des bayerischen Königs war, der dem Gutsbesitzer geschrieben hat, dass der König sich dort zu einem Mittagsimbiss einlädt und gegen 14 Uhr dort erwartet wird. Und dann hat er dahin springen müssen und hat dann in dem, das obendrauf so ein kleiner Tempel. Und da hat er dann den Ludwig den Ersten bewirtet. Wow. Und es ist wirklich so, dass die bayerischen Könige, die ja ein paar Kilometer nur südlich noch so ein Sommerschloss haben, dass die da häufiger waren. Und dass der Weinberg eine große Historie hat, aber dann völlig in der Versenkung verschwunden ist.
Für uns als für dich als Hobbyhistoriker auch ein wichtiges Thema.
Also der Weinberg war der präferierte Berg, wo der König immer chillen wollte, sozusagen.
Ja, die haben auch, also wir wissen auch, dass sie auch teilweise aus dem Vogelsang Wein für ihre Hochzeiten hatten und sowas. Also es ist so, ist auf jeden Fall sozusagen die historische Legitimation ist gegeben, ist aber auch so ein super spannender Weinberg. Also ist Muschelkalkboden. Wir haben am Anfang zu unseren Mitarbeitern gesagt, wer eine Muschel findet, kriegt eine Flasche Wein. Das mussten wir relativ schnell beenden, das Thema. wurden zu viele Muscheln gefunden, kistenweise Muscheln. Am Anfang war die Begeisterung noch groß, mittlerweile hat man sich noch ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist natürlich toll, dass du jetzt in so einem Boden, der 200 Millionen Jahre alt ist, du eben wirklich solche Schnecken und Muscheln an den Steinen dran findest. Also das finde ich immer noch faszinierend. Ziemlich
hoch, ja. Es geht bis 300 Meter hoch und ist insofern kühler. Liegt da am Ausgang von einem großen Tal aus dem Pfälzerwald. Insofern ist der Tag-Nacht-Unterschied groß.
Eigentlich ist total spannend. Ein magischer Ort. Wir haben zusammen da eine Flasche Wein getrunken im Frühjahr. Man sitzt da eben auf diesen Terrassen.
Es waren drei Flaschen.
Ihr beide. Der Johannes und der Willi. Ich habe sie dann zum Pizza-Essen gebracht.
Okay, alles klar.
Herrlicher Nachmittag. Ja. Super, wenn man da oben sitzt. Also das ist hervorragend. Wie groß ist der Teil, den ihr habt? Oder ist das für euch jetzt
die Einzellage monopolisiert? Die Einzellage sind 7 Hektar. Die ganze Fläche ist jetzt auch eine große Lage und die teilen wir uns mit Müller-Katwas auf. Also im Endeffekt haben wir...
ein bisschen mehr als 3 Hektar.
Ja.
Ja. Ich kenne das auch noch von früher. Ich bin auch immer im Wald rumgelaufen und habe Ammoniten und Steine gesucht. Das war immer ein...
Ich habe gedacht, Weinflaschen getrunken.
Nee, das noch nicht. Aber das war auch immer so, wo man so gedacht hat, boah krass, so lange passieren hier schon Sachen auf dem Gebiet. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen, wenn man da Muscheln findet, die da an irgendwas dran gewachsen sind, dass man denkt.
Also es ist ein total spannendes Thema, auch mit diesem Kalk. Und es ist völlig verrückt, dass der Kalk von Neustadt dann 100 Millionen Jahre älter ist als der Kalk aus Königsbach, 5 Kilometer nördlich.
Also Kalk ist für uns sowieso ein wichtiges Thema. Wir mögen Kalk sehr gerne. Ja. Riesling und Spätburgunder.
Habt ihr jetzt schon getrunken, oder?
Passt auf. Ja, genau.
Das geht hier schnell. Ich versuche professionell auszusehen. Max, tut mir leid, Max.
Er präsentiert sich heute auch hervorragend offen, muss ich sagen. Mhm. Gell? Er steht super in der Frucht.
Ja, den haben wir ein bisschen im Zug hergeschüttelt. Hat wahrscheinlich geholfen.
Beim Rad herfahren. Also nach gestern im Zug war das. Ja.
Ja, er hat schon so noch so eine zarte Reduktion, so ein Hauch aber nur. Und
ganz dezent aber. Ja. Und was halt immer super ist an diesen Kalkrieslingen, wie ich finde, ist halt einfach der Grip am Gaumen. Nicht?
Mhm. Ja, hat super viel Salzstruktur. Ja.
Schön zitroniges, das ist wirklich super delikat.
Nee, ist super schön. Ist
auch wie alt sind da die Rebstöcke?
Also das aus dem Teil, aus dem jetzt das große Gewächs abgefüllt ist, die sind so in den 80er Jahren gepflanzt worden. Mhm. Also insofern eigentlich im besten Alter. Da müssen wir jetzt gucken, da fehlen einige. Da werden wir jetzt also allein der Hälfte von dem Stück müssen wir jetzt 400 Reben nachpflanzen. Um, wir haben am Anfang waren wir uns auch unsicher, ob wir wirklich den Weinberg erhalten können, weil der Vorbewirtschafter jetzt nicht ganz unseren Vorstellungen der Bewirtschaftung entsprochen hat. Und aber wir wollten es auf jeden Fall ausprobieren und es hat uns recht gegeben, dass wir das gemacht haben.
Also, ja, Natur erholt sich dann doch immer wieder relativ schnell.
Ja, nicht immer, aber.
Aber kann passieren. Ja.
Also 40 Jahre sind die Reben jetzt alt.
Ja.
Und
ja,
was ist so.
Und bist denn so ein mathematisches Genie?
Ich freue mich immer wieder, wenn ich zusammen eine halbe Minute Zeit gehabt.
Hervorragend.
Also ich hab gedacht, was macht er mit den Fingern die ganze Zeit? Ja.
Adam Riese ist sehr groß.
Ihr seht es nicht, aber ich habe hier mehrere Blöcke und Schreibtische aufgebaut.
In jeder Folge kann man immer wieder so mathematische, super.
Ja, ich weiß, meine Mutter dazu, verstehst du? Ich muss immer wieder einen raushauen.
Ja, verstehe.
Aber was sind so die ältesten Reben, aus denen ihr Wein abfüllt? Einfach so aus Interesse?
Also wir haben in der Pfalz keine ganz so extrem alten Weinberge. Also das älteste ist wirklich so aus den 70ern. In 80er Jahren, also sowas, was die Mosel noch hat, dass es da Weinberge gibt, die 100 Jahre alt sind, das gibt es bei uns nicht. Es ist viel auch flurbereinigt worden und dadurch ist das alles neu geordnet, aber es ist inzwischen schon einige so 30, 40, 50 Jahre alt. Also insofern sind wir da schon ziemlich im optimalen Bereich.
Und da gibt es dann auch die Kurve fällt dann auch ab, sozusagen nach 50, 60 Jahren normalerweise?
Die Kurve fällt eigentlich nicht ab. Das Problem ist eher, dass der Weinberg irgendwann nicht mehr richtig wirtschaftlich ist, weil so viele Stöcke ausgefallen sind. Werden krank und sterben, es bleibt jemand mit Traktor dranhängen. Gerade als Ökobetrieb, wo man eben das ganze quasi Unkraut, was zwischen den Stöcken wächst, oder Beikraut, wenn wir uns nicht diskriminieren, das Beikraut muss halt dann irgendwie raus, machst du halt dann mit Geräten und dabei gehen halt immer wieder Stöcke drauf. Und deswegen haben wir jetzt gerade in dem Weinberg mal gezählt und da fehlen eben tatsächlich 400 Stöcke. Okay. Die müssen wir jetzt dann im Winter los und mit der Hand nachstufen im Prinzip, dass der Weinberg halt erhalten bleibt. Weil sonst müsste man dann jetzt irgendwann den Weinberg rausmachen und neu pflanzen.
Ja, aber das heißt, die Idee wäre, irgendwann mal so einen ewigen Weinberg zu kriegen, der überhaupt nicht irgendwie dann der wieder gerodet muss. Wird. Ja. Und dass
der unterschiedlich alte Reben dann noch hat,
genau.
Sozusagen.
Ja.
So, das war jetzt das Gemeinschaftsprojekt quasi, das ganz neue Vogelsang. Da kommen wir jetzt ein bisschen zurück, zuerst mit Steffen. Mit Steffen, wir schwenken jetzt ein bisschen um mit dem nächsten Wein, würde ich sagen.
Mhm. Voll nice, haben nicht alle Flaschen dieses GG noch hier ein imprägniert, oder?
Das ist jetzt ist eigentlich noch die meisten haben das schon, würde ich sagen. Und der hat noch die Eins jetzt.
Die Vorgängerversion.
Nice, ja, okay, so oft trinke ich nicht große Lage, deshalb ist mir das wahrscheinlich noch nicht aufgefallen.
Ach, die haben schon 2G.
Ja, safe, so wie Willi am Eingangsschild.
Den Schriftzug habe ich sogar von der VDP erhalten.
Ja. Ich
habe höflich nachgefragt.
Richtig nice.
Ja, da schaust, gell? Wenn jetzt schon der Präsident da sitzt.
Du kannst höflich fragen.
Entschuldigung.
Ja?
Ich bin die meiste Zeit höflich, habe ich das Gefühl.
Ja, der Wiener
Schmäh. Wir kommen jetzt eigentlich so, ist das ein bisschen, ist das der Hausberg, Idik?
Ja, kann man schon sagen.
Das ist die Lage, mit der
das
ihr...
Bis jetzt jedenfalls, vielleicht kommt irgendwann, dass sowas auch ähnlich wichtig wird, aber das ist das Herz des Weinguts.
Und dann noch aus dem hervorragenden Jahr 2004. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, weil 2004 eines meiner deutschen Lieblingsjahre ist, glaube ich.
Du sagst jetzt, es sei dein Jahrgang.
Ups, Willi, du musst leider
sprechen. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Kompliment oder Beleidigung? Hallo.
Boah, die Farbe ist schon richtig krass. Das ist ja...
Goldgelb.
Goldener geht's
ja schon. Aber schon noch so ein Hauch am Rand oben hat es noch so ein bisschen was Grünes.
Ja.
Das ist schon nicht nur. ist reifer und es ist auch...
Nee, ist sehr schön. Es braucht noch ein bisschen Luft, glaube ich. Mhm. Wird dann oft noch mal besser.
Oh, ist geil.
Schön, gell? Mhm. Ist halt schön, das ist dass du damit so
leicht reife Noten, gell? Aber noch nicht wirklich, aber alle noch im hellen Bereich. Nein, überhaupt nicht. Pfirnika, Petrol.
Hat auch schön Säure.
Achtung, 17 Jahre alt ist die dabei. Ne?
Dann kommen wir sogar noch ein bisschen frischer.
Ja.
Ja. So, Idik, Hausweinberg sozusagen, wie viel habt ihr da? Wie viel habt ihr insgesamt? Wie viel Hektar?
So um die 20.
Ja. Und der Idik ist wirklich so das Herz unseres Weinguts. Also vielleicht wird der Vogelsang irgendwann mal ein zweites kleines Herz.
Ja.
Aber der Idik ist wirklich, also mit fast 4 Hektar, die uns da gehören.
Ist das eine Monopollage von euch?
Nicht ganz.
Mhm. Nicht ganz.
Leider. Nee. Aber fast.
Noch nicht.
So was Ähnliches, aber es wird fast wie ein Monopol wahrgenommen.
Ja. Und wir sind ja auch die Einzigen, die daraus jetzt die ganze Zeit ein Großgewächs gemacht haben. Ja. Und es gibt noch ein paar Kollegen, die da auch Stücke haben. Aber trotzdem ist es natürlich auch für uns schon ein unheimlicher Luxus, so ein großes Stück an einem Stück zu haben. Ist damit quasi 20% unserer Betriebsfläche, ist dieser Weinberg und haben da größtenteils Riesling, aber auch ganz wichtig, ein bisschen Spätburgunder stehen. Und das Besondere ist eben auch da wieder der Kalk. Jetzt ganz anderer Kalk, tertiärer Kalk, also Kalk, der verwittert ist. Das nennt man dann Terra Fusca, noch mit Lehm und Ton dabei, also auch ein sehr nährstoffreicher Boden. Und das ist eben das, was diesen Weinberg da besonders macht, dass man da hinguckt und auf dem Boden liegen so richtig oben drauf einfach diese weißen Kalksteine. Überall.
Ja, und es ist, also es gibt eigentlich keinen zweiten Kollegen, der in der Pfalz so ein großes Stück an einem Stück in so einer Toplage hat.
Und so ein großes Stück an einem Stück aus so einer speziellen Toplage, ist das alles homogen?
Ziemlich. Es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Das ist obendrauf auf dem Hügel, ist es ein bisschen windiger, ganz klar. Unten im unteren Teil vom Hang ist es. Es steht der Wind ein bisschen stärker, es ist auch ein bisschen feuchter, es ist ein bisschen wüchsiger unten. Insofern verschiebt sich aber von Jahr zu Jahr auch das Stück, wo es am besten ist. Also wenn es sehr trocken ist, ist der untere Hang besser als der obendrauf. Mhm. In einem normalen Jahr ist es aber obendrauf besser. Und, aber das ist schon ein Riesenvorteil, dass du natürlich dann, also wir hatten, bis wir mit dem Vogelsang gestartet sind, in Deidesheim, in Weinberg, den Langenmorgen, da hatten wir 18a. Und da muss der Schuss sitzen an einem Tag. Also da gibt es keine Möglichkeit, nochmal irgendwie nachzujustieren an dem Tag, wo du dich entscheidest, das zu lesen. Da muss alles passen. Im Idik ist es schon so, dass wir dann da wirklich auch ein bisschen spielen können. Wir können was ein bisschen früher lesen, was ein bisschen später lesen. Wir können verschiedene Trauben raussortieren. Und trotzdem gibt es immer ein Stückfass oder ein Doppelstückfass.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Das Stückfass. Wein wird in unterschiedlichen Gefäßen vergoren und gereift. Die am meisten verbreitete Form ist das Fass. Dabei gibt es unterschiedliche Größen. An Mosel, Rhein und auch in der Pfalz wird oft das Stückfass verwendet. Ein anderer Name dafür ist Fuder. In ein Fuder passen 1200 Liter Wein. Ganz schön viel. Im Rheingau ist das Halbstückfass gebräuchlich, also 600 Liter. In der Pfalz und Rheinhessen findet man oft das Doppelstückfass, also 2400 Liter. Oha!
Und ja. Das ist halt schon cool.
Ja, gut bei der Menge.
Das ist kein Problem.
Ja. Mit einer vollen Hose ist leicht stinken, sagt man zu Hause in Österreich.
So ähnlich.
Ja. Schon gut. Woher kommt der Name eigentlich? Du bist ja Hobby, nicht nur Präsident des VDB, auch Hobby-Weinhistoriker.
Ja, das ist jetzt gar nicht so leicht, da gibt es alle möglichen Theorien, aber ob die wirklich stimmen, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls so, dass es schon 1367 das erste Mal erwähnt ist, weil das in Zusammenhang mit einem kleinen Schlösschen steht, das den Pfälzer Wittelsbachern gehört hat. Und die haben den Weinberg auch besessen bis zur Französischen Revolution. Und dann hat der französische Staat ihn eingezogen und dann ging er irgendwie über eine weitere Stufe an die Familie von Buhl. Und die haben eigentlich auch tolle Weine dort gemacht. Die haben unter dem Weinberg gewohnt und haben oben drauf so ein kleines Teehaus gehabt. Und, aber dann sind die letzten Buhls in 50er Jahren vom letzten Jahrhundert gestorben. Und dann ist der Weinberg irgendwie in Vergessenheit geraten. Also es ist schon die zweite Renaissance. Die haben wir jetzt schon meiner Meinung nach vollständig abgeschlossen. Also inzwischen ist der jetzt wieder bekannt, würde ich sagen. Kennt man schon so ein bisschen. Ja? Und im Vogelsang haben wir die Arbeit noch vor uns. Hm. Es geht ganz gut.
Hervorragendes Glaselwein. Bringt mich gerade ein bisschen zum Schweigen. Wird mit Luft da echt viel besser nochmal.
Das ist immer, finde ich, das Faszinierende, dass diese Rieslinge, auch wenn die schon jetzt bald 20 Jahre alt sind, trotzdem noch ein bisschen Luft brauchen und dadurch immer noch mal ein bisschen frischer werden, fast wieder jünger wirken eigentlich. Mit
aber der hier hat mehr Restzucker wie der davor, oder?
Ja, der hat jetzt so irgendwas um die 4-5 Gramm, aber ist nicht so viel. Der wird mit der Zeit, geht die Säure da auch ein bisschen weg, das bleibt nicht ganz so straff, wie es jetzt ist. Aber es zeigt jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt über die stilistischen Veränderungen sprechen, über die vielen Jahre. Erstens war es mir wichtig, jetzt auch sowas Altes mitzubringen, um zu zeigen, dass das keine Sachen sind, die man innerhalb von 8 Tagen trinken soll. Dass man auch wirklich die einfach im Keller vergessen kann. Und egal, wann man sie rausholt, ich glaube, die letzten 10, 15 Jahre gab es keinen Zeitpunkt, wo man den aufgemacht hat, wo es falsch war. Und aber es zeigt auch, dass diese Reifestilistik, die da in den 2000ern waren, jetzt eigentlich so schlecht sich gar nicht entwickelt. Also wenn man das jetzt merkt, ist es total auch spannend, sowas zu haben.
Das stimmt, ja. Und es wirkt ja überhaupt nicht fett oder irgendwie. Nee. Ne? Das ist super frisch, hat einen wahnsinnig guten Zug, super Länge.
Das ist nice.
Wirklich toll. Wie seid ihr eigentlich zu den ganzen Lagen gekommen?
Ja gut, den Edik, da hatten wir immer schon so ein kleines Stück, so wie es eigentlich in der Pfalz üblich ist. Man hat da 3 Reihen und 4 Reihen dort. Und dann hatten wir das Glück, dass Buhl irgendwann beschlossen hat, dass er von 110 Hektar auf 65 runter wollen. Und dann haben sie das, was am weitesten von Deidesheim weg war, haben sie abgestoßen. Und dann haben wir es erst gepachtet und glücklicherweise konnten wir es dann kaufen, bevor Buhl verkauft worden ist.
Mhm. So die kleinen Schmähs. Hat er da... Bist du eigentlich früh entspannter, seitdem Sophie jetzt im Betrieb ist?
Bin ich viel entspannter?
Ich kenne dich von vorher gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, warum wir uns so richtig, wir haben uns immer so flüchtig gekannt, aber nicht so richtig gut. Und irgendwie, seitdem ich dich kenne, ist Sophie im Betrieb
hältst
und
du wirkst... Hältst du mich jetzt für entspannt?
Ich finde die eigentlich so, also für das, was man weiß, du bist ja auch noch Rechtsanwalt nebenbei, Präsident des VDP, Winzer... Aber du bist ja immer irgendwie, wirkst du relativ entspannt so. Relaxed.
Nee, also das ist schon klar, wenn man was zu zweit so macht und das fühlt sich auch für uns beide wahnsinnig gut an, ist es, und es gibt ja so viele andere Fälle, wo Leute sich das Leben schwer machen, wenn sie von einer Generation in die nächste den Übergang machen, ist es total klasse, jemanden zu haben, der gleich denkt, das Gleiche will und der mit einem darum ringt, es noch besser zu machen und Ideen, die man hat, nicht abtut als Angriff oder sowas, sondern eigentlich als wie soll ich sagen, Anregung zum Selbstnachdenken empfindet. Und das macht total Spaß. Und man kann natürlich wirklich dann auch mal ein bisschen ruhiger sein, weil der andere mal was macht. Mhm. Genau wie ich jetzt mal dann den Mund halten kann, die Sophie was sagt.
Ja, das dauert aber noch ein bisschen. War das immer, also ihr seid für mich ja schon so ein bisschen das Beispiel für sehr positive Übernahme oder Übergabe, je nachdem wie man es sieht. Mhm. Du hast ja auch ein paar Geschwister, Sophie. Ja. Wie war das von Haus aus immer klar, dass du das Weingut dann übernehmen wirst? So, oder?
Klar, also wenn ich jetzt so in meine Kindheit zurückdenke, war es für mich irgendwie eigentlich schon immer klar, dass ich mich in diesem Weingut sehe. Also ich habe nie als Kind so darüber nachgedacht, was anderes irgendwie geben könnte, was ich gerne machen würde. So in meinen Schulfreundesbüchern steht schon drin, dass ich gerne Sommelier werden möchte. Geil. Weil meine Eltern gesagt haben, das ist jemand, der in Restaurants geht und da dann das Essen isst und einen Wein dazu empfiehlt. Und ich dachte, man sitzt dann da, kriegt das Essen und sagt dann dem Restaurant, was sie quasi dazu für Wein ausschenken sollen.
Ja, also, super. Das ist doch dein Job, oder?
Das ist Job, super, ja.
Genau, ich gehe nur weg, wenn man mich kennt, ne? Essen und trinken. Ja, hervorragend.
Das ist eher mein Job.
Nee, und insofern hat mir das schon immer Spaß gemacht. Und da ich auch die Älteste bin, war ich auch schon immer viel eigentlich mit Papa unterwegs, auf irgendwelchen Messen und Veranstaltungen so in dieser Welt drin. Deswegen lag es dann auch nicht weit weg, nach dem Abi dann einfach nach Geisenheim zu gehen und Weinbau zu studieren. Und insofern ist natürlich so, dass für meine Geschwister auch dann irgendwie schon relativ früh klar war, dass da halt irgendwie jemand ist, der schon den Fuß und den Ellenbogen in der Tür hat quasi. Und da sind welche dabei, die sich damit nie richtig beschäftigt haben. Meine Schwester zum Beispiel, die macht ganz dankbar was anderes. Da sind andere dabei, zum Beispiel ist mein Bruder Karl Philipp, den es auch begeistert, der sich sicher auch hätte vorstellen können, wenn ich jetzt da nicht irgendwie schon gewesen wäre. Aber im Moment ist es so, dass sich das eigentlich ganz gut fügt, denke ich. dass auch alle was anderes gefunden haben, was ihnen Spaß macht.
Wobei es uns von Anfang an klar war, und es war auch vorher schon so, dass es eigentlich gut ist, wenn es immer nur einer macht.
Zu viele also, Köche verderben
den Brei. Es ist irgendwann, kommt der Punkt, also das ist zwar am Anfang oft auch cool, das zusammenzumachen, aber es ist, gibt schon relativ viele Beispiele, wo das dann irgendwann kracht. Und insofern ist es halt spätestens in der nächsten Generation, wenn dann da plötzlich nicht 4 sitzen, sondern 8 oder sowas oder 10 und wenn dann alle mitmachen wollen und dann wird es irgendwann, wird es mühsam.
Ja. Ich kenne das auch aus
dem Studium. Da braucht man jetzt natürlich auch dein Rat als Jurist, wie teilt man sowas dann auf? Wie firmiert man sowas? Wie geht das?
Hälfte, Hälfte.
Na gut, das wird nicht gehen, das kann man erstens nicht aufteilen, weil wenn man es aufteilt, dann ist es nicht mehr das, was es vorher war.
Es ist ja auch so ein Weingut, ist ja auch kein liquides Vermögen. Also es ist ja nichts, was du einfach aufteilst, weil es ist ja im Prinzip, natürlich ist es wahnsinnig
schon liquides
wertvoll.
Vermögen.
Ja, ja. Also. Ja, ja. Es ist viel liquid.
Es ist viel liquider Wein, aber es ist ja so, dass man jetzt auch das im Prinzip der Wert des Weinguts, der wird ja nie realisiert, weil ja auch das Ziel ist, dass ich jetzt nicht dann in 15 Jahren das Ding verkaufe und mir ein Haus auf Ibiza kaufe und anfange zu chillen, sondern es eigentlich danach auch wieder jemand einfach übernehmen soll.
Das Ziel ist währenddessen, sich das Haus da zu kaufen.
Ja, und dann da zu chillen.
Und dann abzugehen. Ja, aber es ist, sagen wir, im Prinzip ist die Grundidee, dass man es eigentlich nie wirklich als Eigentum hat, sondern dass man es einfach nur geliehen hat für die Generation und das Ziel haben muss, das Bestmögliche in die nächste weiterzugeben. Und insofern ist auch ganz klar, wenn sich irgendwie die Welt verändern würde und sie würde es doch nicht machen und niemand sonst will es, dann wäre auch der Konsens, dass sie dann, wenn sie es wirklich dann verscherbelt, dass sie dann auch den anderen noch was geben muss.
Aber das
Weil
ist
der Wert kann nie ausgeglichen werden, das ist ganz klar.
Aber cool, dass man das so sieht, dass man auch was hinterlässt für den, der danach kommt. So, man will ja auch verlass das Badezimmer so, wie man es vorgefunden hat.
Oder Frankreich ist es ja ein bisschen komplizierter.
Das ist in Frankreich rechtlich komplexer und ist definitiv so, dass man das komplizierter gestalten muss.
Ja, also man kann viel, in Deutschland ist nicht alles toll, aber das muss man schon sagen, dass dieses Thema, wie solche Familienbetriebe vererbt werden können, das ist schon ganz gut geregelt. Das ist, wenn man das 10 Jahre weiterführt, dann kann man das einfach so weitermachen. Und genau, das finde ich wirklich, gerade, weil ich finde auch, dass so viele kleine Betriebe einfach wirklich eine totale Rückgrat, das ist im Weinbau, ist es auf jeden Fall so. Und wenn man jetzt in Bordeaux oder sowas unterwegs ist, das sind ja inzwischen nur noch Versicherungsgesellschaften, die dann die Eigentümer von den Weingütern sind. Das ist ja eigentlich, das ist dramatisch.
Einfach, weil die das Kapital gestellt haben.
Weil man das voll versteuern muss und die Hälfte dann an Erbschaftssteuer bezahlt.
Ja, das ist ja natürlich
und dann ist am Schluss, kann das keine Generation schaffen und dann verkaufen sie es halt.
Aber nach 10 Jahren fällt es ja mehr oder weniger weg.
Ja, bei uns, ja. Ja,
genau. In Deutschland, genau.
Ja, wenn du es 10 Jahre weiterführst und dann ist es erledigt.
Lieber mit warmer Hand geben, sagt meine Mutter.
Tja, so ist es.
Wo kann man, mich würde noch interessieren, wo kann man denn in Deutschland überall Weinbau studieren?
Man kann dual in Neustadt studieren, also in der Stadt, zu der auch das Dorf gehört, in dem unser Weingut ist. Deswegen wollte ich da auch nicht hin, weil es noch näher gewesen wäre als meine Schule. Also ich hätte quasi mit dem Fahrrad in die Uni fahren können von zu Hause aus. Und deswegen wollte ich das nicht und bin dann nach Geisenheim gegangen. Da hat zum Beispiel auch, bevor es eine Uni wurde, hat da schon mein Opa zum Beispiel an der Hochschule solche Weinbaulehrgänge besucht. Also es ist eine ganz alte Forschungsanstalt, die auch lehrt, wo im Endeffekt die ganze Winzerjugend studiert. Also es ist unfassbar. Ich glaube, es gibt keine Branche, die so gemeinsam durchs Leben geht. Also so, dass wir im Prinzip als Kinder sind wir in irgendwelchen Weingütern gemeinsam rumgelaufen. Dann haben wir alle gleichzeitig zusammen an derselben Uni studiert. Und jetzt arbeiten wir alle in dieser Weinwelt. Also die Welt vergisst auch nichts.
Jetzt kommt ihr alle dann so nacheinander zu Terroir.
Ja, genau. Genau so. Ja.
Ja, voll cool. Also hat sich das aber schon, reduziert sich das schon auf 2-3 Unis in Deutschland, wo man das...
Ja.
Erfolgsversprechen machen kann, sage ich mal.
Was ganz viel im Weinbau noch gemacht wird, was auch, ich meine, wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb, ist, dass man eben eine Weinbaulehre macht und Winzer lernt, weil es ja doch auch einfach ein praktischer Beruf ist. Also es ist jetzt einfach zu kommen und es zu studieren und danach irgendwie Wein machen zu wollen, das lernst du nicht richtig an der Uni. Du lernst an der Uni ganz viele Hintergründe und Grundlagen, die dir helfen zu verstehen, was da eigentlich passiert, aber du lernst jetzt nicht, wie du einen guten Wein machst.
Nee.
Ja, das muss dann selbst rausfinden. Muss
man gar nicht zwingend auf so eine Lehranstalt gehen.
Nee, du hast es ja auch ohne geschafft. Er hat so einen Abendkurs noch belegt.
Ja, ja. Nee, ja.
Weil fragt dich irgendjemand, je nachdem...
Wo war der Abendkurs? Im Wirtshaus? Oder?
Ja, viel probieren, Willi. Und immer nur eigenen Wein trinken.
Da hat man ein hohes Interesse, dass er besser wird.
Ja. Ich habe tatsächlich auch Musikwissenschaft studiert und bisher hat mich noch keine Band für dich geschrieben. Habe gefragt,
wie der Abschluss war.
Wie der Abschluss war oder ob ich überhaupt auf der Schule war. Aber ja, es ist immer gut für die Eltern, einen Abschluss in der Tasche.
Was ja bei dir genauso ist, es zählt das, was du schreibst. Bei uns ist im Prinzip das, was da in dieser Flasche drin ist. Und insofern ist es...
Ja, es kommt ist ja trotzdem immer für einen selber ganz nice, so einfach so zu sagen, ey, ich habe das jetzt durchgezogen, jetzt fängt der Spaß des Lebens an.
In Geisenheim hatten wir eigentlich den Spaß unseres Lebens.
Ja, das dachte ich mir schon.
Gab es bei dir, Steffen, eigentlich einmal irgendwann den Hustle, dass du das nicht machst? Weil du bist ja auch Jurist, oder?
Ja, also ich war da am Anfang nicht so hundertprozentig sicher. Ja. Es war auch so, dass... dass jetzt meine Eltern keine einfache Phase in dem Weingut hatten, weil mein Großvater irgendwie den Übergang vom Weingutsbesitzer zum Winzer nicht so ganz easy geschafft hat.
Der hat es auch nicht leicht.
Der hat es auch nicht leicht, dem sein Vater und sein ältester Bruder sind im Ersten Weltkrieg gefallen und er war dann mit seiner Mutter da allein.
Hat mit 18 den Betrieb übernommen.
Ja, und das war alles schwierig und er hätte es eigentlich gar nicht machen wollen. Der wollte Architekt werden oder Künstler oder sonst irgendwas und dann hat er es irgendwie gemacht und am Schluss war halt nicht mehr viel übrig. Und umso schwieriger war das, dass meine Eltern das im Prinzip dann wieder raus... wieder auf Vordermann gebracht haben. Und das merkst du natürlich als Kind, wenn das die ganze Zeit knapp ist, das Geld und es ist Stress in der Familie über das. Aber sie haben das trotzdem wirklich super gemacht. Also ich habe mich da nie belastet gefühlt. Und mein Vater hat auch immer das offen gelassen, hat gesagt, wenn du das nicht willst, du machst das so, wie du willst und so weiter. Und irgendwann ist es halt so mit 17, 18 klar, da kann man sich wie die Sophie, wenn man die Begeisterung spürt, der Eltern auch schon in dem Alter committen. Aber wenn man noch nicht so viel Wein trinkt und nicht so tief in das Weinthema eintrinkt, dann ist das ja schon irgendwie eine ganz andere Entscheidung. Das kam dann bei mir erst während dem Jurastudium, dass mir eigentlich klar geworden ist, dass ich es doch machen will. Und dann habe ich aber gedacht, was ich angefangen habe, das mache ich fertig. Und dann habe ich, nachdem das Jurastudium fertig war, während dem Referendariat eben da an dem DLR in Neustadt, wo jetzt der Weincampus ist, dann so eine Wirtschafterausbildung gemacht, sodass ich schon dass man schon so ein bisschen auch theoretische Grundlagen hat. Aber man lernt ja in dem Jurastudium schon ein bisschen, wie man lernt. Ja? Und sich Dinge aneignet und aber das Wichtigste, finde ich, um wirklich gute Weine zu machen, ist eigentlich nicht das, was man während dem Studium da lernt. Das Wichtigste ist, eine Passion für Wein zu haben und sich für besondere Weine zu interessieren und ein Gespür dafür zu haben, was man vor Ort kann.
Ja, auch diesen Ehrgeiz, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, viel zu trinken, es immer zu hinterfragen, gleichzeitig trotzdem Vertrauen zu haben irgendwo in die Natur, den Spagat, das lernst du nicht. Das lernst du an keiner Uni. Das sind zum Beispiel für mich jetzt auch die Ringsbrüder zum Beispiel ein super Beispiel. Klar. Heutzutage Winzerkinder gehen von Neuseeland nach Chile, nach Südafrika. Keiner von den beiden war jemals im Ausland. Die haben beide einfach eine Lehre gemacht. Die machen so großartigen Wein. Das ist ein Betrieb, der sich so unfassbar weiterentwickelt hat. Andere Leute haben die ganze Welt gesehen und kommen keine 3 Schritte voran. Und insofern ist es, glaube ich, wirklich so das eigene Mindset.
Aber das ist auch so, wenn du bei den Rings zum Beispiel da in der Küche stehst, da im neu gebauten oder relativ neu gebauten Weingut, und du schaust dir das Flaschenregal an, wo die leeren Flaschen stehen.
Die haben sich um die Welt getrunken.
Es ist tatsächlich so. Du musst oft bei Winzern nur schauen, was die trinken, und meistens weiß dann auch, wie der eigene Wein schmeckt. Ja. Außer einer kann es überhaupt nicht.
Ja.
Und trinkt halt nur gerne. Aber ist mir noch nie passiert. Also
und es muss auch so sein, dass einem der eigene Wein von Zeit zu Zeit nicht schmeckt. Man muss da immer wieder was dran auszusetzen haben, um dann wieder weiterzukommen und zu überlegen, wie man es vielleicht dann noch besser hinkriegt und so weiter. Und das ist,
the next step.
Ja.
So wie bei euch der Spätburgunder. Hat euch Spätburgunder geholfen, beim Riesling dann was besser zu machen oder anders zu machen? Weil man in Deutschland so oft hört, der Spätburgunder ist der rote Riesling. Und
ich diese bin ein Spätburgunder-Fan übrigens seit vorletzter Folge.
Ja?
Ja.
Ja.
Ich habe gedacht, ihr trinkt eigentlich nur Kappi.
Ich trinke
sonst geht es normalerweise immer um Kappi.
Ich trinke normalerweise Kappi, tatsächlich sehr viel Kappi. aber ich habe jetzt zum ersten Mal Pinot Noir eine gute Flasche getrunken letztens. Und dann bin ich danach in den Weinladen und wollte...
Das ist auch geil, das ist eine gute Flasche Pinot Noir. Es gab nämlich von Rousseau. Und zwar 14er, was war das? Schauen wir da.
Nein, war kein Schee oder
ja, also es war, ja, es war sehr, sehr gut. Und ich habe mitgehabt dann 2010er Closer Jacques von Sylvie Emmanuel.
Das war ein guter.
Es waren zwei gute Spätburgunder.
Ja, genau. Ja, aber da habe ich dann mich danach noch nach der Folge in den Weinladen und wollte.
Und wolltest du eine Flasche Rousseau kaufen? Oder?
Das war dann ein bisschen zu teuer, der Pinot Noir auch. Ich bin dann beim Spätburgunder gelandet, aber für meine Verhältnisse habe ich zumindest geschafft, was zu kaufen, was natürlich nicht daran rankommt, aber. In der gleichen Welt sozusagen irgendwie sich abspielt.
Das war für mich schon ein richtiges Erfolgserlebnis. Das gleiche ist, weißt du bereits, oder?
Ja, aber das eine kommt aus Deutschland und das andere aus Frankreich. Aber das habe ich auf jeden Fall neu für mich entdeckt, deshalb bin ich da sehr froh drüber, dass ich eine Sorte mehr in mein Portfolio aufnehmen kann, die mir schmeckt.
Das ist auch wichtig. Ich glaube jetzt nicht, dass uns das geholfen hat, besser. Ich glaube, dass es was ich eher finde, ist, dass es einfach zu uns als Betrieb wahnsinnig gut passt, weil die Sorten für mich total ähnlich sind, Riesling und Spätburgunder. Es sind beides Sorten, die Weine ergeben, die nie dadurch irgendwie begeistern, dass sie jetzt besonders wuchtig und füllig sind, sondern das Tolle an beiden Sorten ist, dass sie einen eleganten, tänzelnden, feinen Wein ergeben, der trotzdem viel Druck und Struktur hat und gut reift. Und das ist was, was einfach beide Sorten können und deswegen passt das für uns eigentlich so gut zusammen.
Obwohl es eigentlich im Weingarten und Ampelografik so gut wie gar nichts.
Gar nichts.
Aber von der Struktur oder von dem, was wir uns als Weinideal vorstellen.
Ist das eine Sorte, mit der man das gut ausdrücken
kraftvoll,
kann?
Kraftvoll, aber trotzdem immer noch tanzend und elegant.
Und es ist auch eine echte Terroir-Sorte. Also es ist eine Sorte, die einfach auch wirklich Lagen und Herkunft schön zeigt.
Fast so fein wie Blaufränkisch, sage ich immer.
Fast.
Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Du mal leider
schon. Na ja.
Alle drehen durch.
Nee, aber wir haben Verständnis für dich, Willi.
Danke. Also Mitleid.
Mitleid und Verständnis.
Wir fühlen mit dir.
Also ich denke mal jetzt nach zwei hervorragenden Weißen endlich ein Roter. Ja. Ich trinke persönlich lieber Rotwein als Weißwein. Und ich finde es super, dass ich mittlerweile in Deutschland auch diverse Weine
trinkbar sind.
Ja, genau. Und sie werden ja immer besser. Aber jetzt habe ich gleich die kritische Frage, bevor wir den Wein besprechen. Vielleicht können wir auch danach weiterreden, weil das war eigentlich heute so der Leitfaden, den ich machen wollte. Deutscher Spätburgunder. Was ist deutscher Spätburgunder? Was macht deutschen Spätburgunder aus? Und warum muss ich bei jeder Verkostung immer hören, das schmeckt jetzt eigentlich eh burgundisch? Oder das schmeckt jetzt eh ähnlich wie Burgund?
Finde ich auch so. Ein ganz schwieriges Thema.
Ja, ist auch ein schwieriges Thema, weil ich habe so ein bisschen, also, weißt du so, ich habe immer schon gesagt, die Deutschen können Fußball und Riesling besser als die Österreicher.
Ja.
Ja, und beim Spätburgunder
können wir schon auch
besser. Nein, ja, über Spätburgunder rede ich gar nicht aus Österreich. Aber die Sache ist halt, beim Riesling weiß man, man ist die Weltspitze mehr oder weniger, oder man macht es halt. Und beim Spätburgunder ist so, mir kommt das immer vor, so wie der undankbare Stiefbruder, weil man doch immer das mit der Burgund vergleicht.
Ja, aber es liegt ja schon am Namen, obviously. Hätte man von vornherein anders nennen müssen, meiner Meinung nach. Das wäre ja, also.
Wir sind in einer anderen Phase jetzt da beim Spätburgunder. Also ist wirklich beim Riesling war es ja auch so, dass wir zwischendurch, jetzt gerade wenn man aus einer Region kommt wie der Pfalz, als ich da damals eingestiegen bin, war ja die Pfalz eher so eine Region, die man so ein bisschen links liegen ließ. Da war der Rheingau und die Mosel waren toll, aber insgesamt war der ganze deutsche Wein eigentlich nicht toll. Also in den 80ern und 90ern ging das ja erst langsam los. Und da war es eigentlich beim Riesling ähnlich. Da haben wir in die Wachau geschaut und fanden das toll, was die Österreicher in der Wachau machen. Dann waren wir im Elsass und dann bin ich mit Kollegen da runtergefahren und da waren wir bei Zinthumbrecht und da hatten sie als erstes mal erklärt, dass es mit Riesling und Buntsandstein, Riesling und Kalk, das geht gar nicht.
Also das ist ihr Glaube. Das
funktioniert überhaupt nicht. Das muss auf Gneis und was weiß ich was alles. Oder Granit.
Dann seid ihr nach Hause gefahren
und
gesagt, ja,
also irgendwas ist falsch bei uns und das wird nichts.
Setzt man Chardonnay nicht.
Ja, genau. Und es war einfach die gleiche Phase, wo man sich überlegt hat, wo es woanders besser geht. Und die Phase haben wir, wie du das jetzt zu Recht sagst, hinter uns. Heute käme kein Mensch auf die Idee, wenn er einen Riesling von uns probiert, zu sagen, ah, das schmeckt ja wie oder sowas. Und das ist aus meiner Sicht, sind wir halt beim Pinot noch an einer anderen Entwicklungsstufe. Wir sind erst dabei zu lernen, wie wir wirklich das top machen können.
Ich glaube, wir sind gerade erst dabei, rauszufinden, wie schmeckt eigentlich moderner, sehr guter deutscher Spätburgunder. Das kennen wir gar nicht. Und das ist was, und der nächste Schritt ist dann, dass wir mal rausfinden, wie schmeckt eigentlich Pfalz im Vergleich zu Baden zum Beispiel. Und danach, wie schmeckt, im Moment fällt es mir sogar leichter ein, zum Beispiel den Unterschied zwischen unseren Lagen, den können wir super gut greifen inzwischen. Haben wir 3-4 Jahre gebraucht.
Hat aber auch gedauert.
Bis wir die jetzt quasi in diesem neuen Spätburgunder-Stil auch alle so einzeln wiedergefunden haben. Inzwischen finde ich es auch leichter, wir standen jetzt ja gerade auf der Messe neben Hubers und Kellers, einfach mal die, zum Beispiel die Abgrenzung nach Baden zu schmecken. Man merkt im Moment, dass die Pfalz ein bisschen kühler ist, ein bisschen mehr Säure, ist ein bisschen schlanker. Und genauso fangen wir sicher jetzt auch bald an, dann nochmal eine Abgrenzung zwischen Deutschland und Frankreich zu finden. Also ich finde es ganz wichtig und ich weiß, dass viele Leute zu mir sagen, das schmeckt burgundisch, meinen das als ein super nettes Kompliment. Und das ist ja dann auch schön, aber für unseren Riesling wäre es eben schwierig, wenn jemand zu dem sagen würde, der schmeckt wie Mosel oder Nahe oder Rheinhessen. Alles Regionen, die tollen Riesling machen, aber die halt anders sind. Und unser Riesling soll halt wie Pfalz schmecken.
Also es ist das, wo man jetzt auf dem Weg hin ist. Ja. Wir hatten ja vor kurzem einen Armin Themen da, der hat auch erklärt, früher war es das Größte, an Bordeaux Blanc zu kopieren oder dann vielleicht an Loire Sauvignon. Ja. Und jetzt weiß man, wie steirisch schmeckt. Ja.
Ja.
Oder vielleicht jetzt das auch wieder rot umzumünzen. Es war beim Blaufränkisch ja auch so. Der war über 10 Jahre Cuvée-Partner für Merlot und Cabernet Sauvignon.
Das geht mit dem Lemberger dann genauso.
Ja, ja, genau. Und dann auf einmal gab es ein paar Pioniere, die halt gesagt haben, naja, wir brauchen eigentlich einmal unsere Identität für Blaufränkisch. Ja. Und so sehe ich das bei dem Spätburgunder auch. Also ich trinke sehr gern Spätburgunder, wenn er so schmeckt. Ich finde auch ganz ehrlich, Spätburgunder vom Schiefer nicht immer so schlecht, wie er besprochen wird. Weil das ist ja, glaube ich, sogar eines der größten Alleinstellungsmerkmale, obwohl das jetzt natürlich alles vom Kalk ist. Aber ich sage nur, das kann ja auch tänzeln und spielen. Und man muss ja nicht immer, weil halt Pinot Noir groß ist auf Kalk und meistens aus der Burgund, muss das ja nicht komplett gleich schmecken jetzt. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man seine eigene Identität dahingehend findet.
Wobei ich gerade für uns jetzt den Vergleich im Burgund auch gar nicht so falsch finde wie an anderen Stellen, weil einfach die Böden so wahnsinnig ähnlich sind. Und deswegen finde ich, hat es, also jetzt gerade wenn man sich eben jetzt diese Gimmeldingen und Königsbach-Ecke angucken, wo wir einfach wirklich so viel von diesem tertiären Kalk im Boden haben, da hat es einen sinnigen Hintergrund, finde ich, zum Teil mit Frankreich zu vergleichen. Das an anderen Stellen, genau wie du sagst, vom Schiefer, vom Buntsandstein, es gibt so tolle Spätburgunder in Deutschland, auch von den vulkanischen Böden, alles, die halt ganz anders sind, wo es dann schon noch schwieriger wird zu vergleichen. Da vergleichst du halt dann, was stilistisch passiert, was macht der Winzer, wie denkt der Winzer. Da ist es dann auch interessant, Deutschland und Frankreich zu vergleichen, weil natürlich du ja auch immer irgendwie eine kritische Masse brauchst, die was bewegt und die was tut. Wenn du jetzt alleine auf weiter Flur versuchst, was zu bewegen, ist irgendwie schwierig. Und insofern ist in der Beziehung natürlich das Burgund doch so ein gewisser quasi Innovation Hub, wo halt viele Leute sitzen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Insofern, bis wir da stärker werden, und es ist ja schon viel besser geworden. Also die Szene von jungen Winzern, die sich intensiv mit Spätburgunder beschäftigen und da auch ganz unterschiedliche Stile ja fahren, die ist ja schon viel größer geworden. Insofern ist das schon viel stärker geworden. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass wir in 10 oder 15 Jahren das noch deutlich besser greifen können als jetzt.
Und dann empfinden wir es irgendwann nicht mehr als Kompliment, wenn jemand sagt, es schmeckt nach Chambol.
Ja.
Gibt es nicht auch deutsche Winzer, die sagen, sie machen Pinot Noir?
Doch, es gibt schon aber auch Leute, das, die das Pinot Noir nennen.
Warum ist das dann? Das ist ja super verwirrend, dass nicht alle Deutschen sagen, sie machen Spätburgunder, sondern manche dann sagen, sie machen Pinot Noir oder Spätburgunder. Also für so einen Noob wie ich ist das halt super verwirrend, weil du so denkst, hä, okay, aber ich dachte, das ist dann immer aus Frankreich, wo es Pinot Noir heißt. Also so wäre es zumindest, wenn ich jetzt der Entscheider wäre, würde ich sagen, ja, ey, dann musst du es halt so nennen oder du musst halt nach Frankreich ziehen, Digi. So, ja. nur als Erklärung, weil ich mich gefragt habe, ja, aber der hat doch auch gesagt, er macht Pinot Noir zum Beispiel. Das ist ein bisschen, liegt also im Ermessen des Winzers im Endeffekt.
Was er draufschreibt, ja. Also die Rebsorte heißt halt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Man kann es einfach verwenden, wenn man will.
Okay. Könnte ich also auch die amerikanische Bezeichnung draufschreiben, wenn ich Bock habe.
Ja, Pinot Noir.
Heißt auch Pinot Noir. Ja.
Mein Gott, sagen, was will ich?
Er weiß nicht. Ich
kann es ein bisschen anders aus.
Pinot Black.
Ja, oder Pinot Nero.
Ja, was geht?
Was geht? Wir trinken jetzt gerade 2019 Spätburgunder aus den Lagen.
Ja, ich brauche noch einen Schluck.
Steht mit der Hand drauf. Gibt es einen Wein noch nicht? Oder?
Ja, es gibt auch noch kein Etikett. Ja. Das ist ja,
ich fände es aber geil, wenn ihr einfach das nehmt und es druckt.
Ja, ich habe nur wenig Motivation, die Sie nächsten tausend Etiketten
eine schöne Handschrift. Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Ah, okay.
Aber er schreibt auch sehr schön. Ja. Es sieht sehr schön aus. Es kann keiner lesen, aber es sieht sehr schön aus.
Das ist auch zweitrangig.
Also. Was ist aus den Lagen jetzt?
Aus den Lagen ist... der nächste Veränderungsschritt, der jetzt in unserem Betrieb ansteht im nächsten Frühjahr, dass wir eben gerne, wir haben ja auch schon kurz über unser Sektprojekt gesprochen, das wir nebenbei gestartet haben, das bei uns so ein bisschen Möglichkeit auch nochmal zur Veränderung im eigenen Betrieb irgendwie eröffnet hat, gerade was eben die Weinberge betrifft. Und insofern haben wir unsere Flächen jetzt nochmal ein bisschen weiter umstrukturiert und haben jetzt nur noch erste und große Lagen, gar nichts mehr anderes, alles andere abgegeben. Und insofern soll jetzt auch unser Weinsortiment ein bisschen kleiner werden und wir wollen uns noch weiter fokussieren. Und deswegen gibt es von uns jetzt ab dem Frühjahr nur noch Lagenweine und einen Zweitwein von jeder Sorte. Es gibt dann
also kein Gutswein mehr?
Nicht im klassischen Sinn. Also es gibt, dass wir das uns leisten können, den Spaß. Gibt es noch für ein paar Jahre fürs schwedische Monopol noch ein bisschen Gutsriesling.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Systembolaget. In Schweden ist Alkohol, also auch Wein, nur bei einem staatlichen Unternehmen erhältlich. Dem schwedischen Monopol Systembolaget. Wein ist außerdem deutlich teurer. Oha. Nicht so geil. Wenn ihr nach Schweden fahren wollt, denkt daran, nehmt euch ein paar Pullen mit oder besucht ein paar der schwedischen Top-Restaurants, von denen es immer mehr gibt. Die haben, sagt zumindest Willi, oft super Weinkarten. Nicht billig, klar, aber es fällt nicht so auf, weil das Essen auch teuer ist. Lol. Oder schaut einfach vorher in Berlin bei der Freundschaft vorbei. Und dann lernt ihr auch, wie man Systembolaget richtig ausspricht.
Weil es dann doch ja relativ viel Wein wäre, den wir von heute auf morgen abschaffen würden. Und natürlich ist der Wein, der jetzt da entsteht, wenn du ganz strikt in die Klassifikation kommst, ist es natürlich ein Gutswein. Aber es ist, denke ich, eine neue Interpretation davon. Das ist eher ein Zweitwein. Ein Wein, der komplett aus unseren Lagen kommt, der auch genauso gemacht ist wie unsere Lagenweine, aber eben dann aus jüngeren Reben kommt, aus einem Stück, das vielleicht ein bisschen am Rand liegt, aus der Vorlese und deswegen abgestuft ist aus unseren Lagenweinen, deswegen auch aus den Lagen.
Was meinst du mit Zweitwein? Also sagen wir mal nicht erste Reihe mäßig.
Ja. Das gibt es jetzt vor allen Dingen in Bordeaux oder sowas, gibt es, dass die Chateaus dort einen Wein machen, der heißt dann Chateau Margaux. Und dann gibt es einen zweiten Wein von Fässern, die nicht so ganz gut finden oder die zwar auch schon gut sind, aber nicht ganz so oder jünger sind.
Aber zwei Fragen jetzt. Auf der einen Seite ist das dann nicht, habe ich das falsch verstanden, ist das dann nicht Gutswein, der dann einen anderen Namen hat und wahrscheinlich teurer am Markt kommt? Und B, was sagt der VDP da dazu?
Na gut, der Unterschied zu der VDP, das ist ein Gutswein, ganz klar. Das ist ein Gutswein.
Okay, also es bleibt in der Kategorisierung Gutswein.
Aber
okay. Es
ist natürlich
eine neue Interpretation von dem Thema.
Es ist ein besonderer Gutswein, weil wir halt jetzt nicht Flächen haben, die jetzt wirklich einfach auf Gutswein-Klassifikationsniveau alle Weinberge in unserer Region sind ja eingeteilt in Gutsweinberge, also in Regionen Pfalz. Und dann gibt es oben drüber Weine, die für Ortswein geeignet sind, Weinberge, die für erste Lage geeignet sind und Weinberge für große Lage. Und wir machen eben jetzt diesen Gutswein nicht aus den Flächen, die für Gutswein normal geeignet wären, sondern wir machen es auch aus ersten und aus großen Lagen. Und bewirtschaften gar keine anderen Weinberge mehr. Aber deswegen ist es natürlich trotzdem ein Gutswein, das ist ganz klar. Ja.
Also ihr habt nur erste und
große Lagen. Aber jetzt ist es verstanden.
Ja, wir hatten auch noch andere, aber wir haben sie zum Teil fremd verpachtet jetzt, haben jetzt auch mit dem Sektgut ein bisschen was getauscht. Und weil da auch andere Kriterien vielleicht gelten für das, was man als eine erste Lage bezeichnen würde für Sekt. Also nicht alles, was bei Wein wirklich perfekt ist, ist vielleicht für Sekt sogar zu reif oder was zum Beispiel. Und deswegen haben wir manche Flächen abgegeben an Sektgut, andere haben wir fremd verpachtet. Und so haben wir das Sortiment doch ziemlich oder die Weinberge ziemlich, wie soll ich denn sagen, eingekürzt.
Ja, wir haben auch so den Betrieb noch mal ein bisschen kleiner gemacht, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir es gerne möchten, dass der Betrieb eine Größe hat, wo wir überall dabei sein können. Wo wir natürlich auch einen Ausflug zu euch nach Berlin machen können. Wo wir aber trotzdem nicht so viele Termine haben, als dass wir nicht eigentlich in den kritischen Momenten einfach im Weingut sind und dann auch konzentriert vor Ort sein können. Und da haben wir eben schon seit Jahren eigentlich den Wunsch, den Betrieb wieder ein bisschen kleiner zu machen, so ein bisschen fokussierter zu sein, auch von unserem Weinsortiment noch fokussierter zu sein und gestalten damit jetzt ab dem neuen Jahrgang auch unser Sortiment so um, dass es nur noch Weine gibt, hinter denen wir zu 100% stehen, die wir alle mögen, in denen wir viel Spaß haben. Und da, ja,
und das, was bei uns an unserem Platz wirklich groß werden kann.
Ja.
Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, noch was mit Bubbles an den Start zu bringen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Machen wir gleich, wie viele Stunden haben wir noch Zeit?
Bleiben wir zuerst beim Rotwein-Thema. Das bleiben wir natürlich
gut. Dann gibt es nächstes Mal.
Aber du sagst eher fokussiert. Also, aber am Ende des Tages ist die Qualität ja, die eher fokussiert wird, weil es gibt ja fast mehr Weine als früher, oder? Also mit dem ganzen Zuwachs, ja. Mit dem ganzen Zuwachs an verschiedenen Spätburgundern
also und so. Die Spätburgunder, ja? Okay. Langsam.
Ja,
nee, schön. Nee, ist tatsächlich so, also die ganzen Spätburgunder, die waren ja alle schon immer da. Die haben viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm gehabt, aber die waren schon immer da. Da kommt jetzt der Vogelsang neu dazu, der ist beim Riesling neu dazu gekommen und der kommt eben jetzt auch beim Spätburgunder neu dazu. Insgesamt vom Sortiment her ist es aber so, jetzt kommen zwei, drei Spätburgunder dazu, aber vom ganzen Sortiment her ist es ja so, dass wir hatten ja vorher vier verschiedene Gutsweine aus verschiedenen Rebsorten, wir hatten fünf verschiedene Ortsweine, wir hatten auch diverse Riesling-erste Lagen, die wir jetzt nicht mehr einzeln abfüllen und hatten so eigentlich letztes Jahr an der Liste noch fast 25 Weine stehen und haben dann nächstes Jahr 13. Also sind es insgesamt dann schon deutlich weniger Weine.
Okay.
Da ist eine Pyramide, die ein bisschen auf dem Kopf steht, was die Menge der Weine betrifft.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also werden viel mehr Lagen, viel mehr,
oder? Aber es war also einfach für uns die Idee, dass es in der Basis eher sinnvoll ist, wenn es ein bisschen fokussiert und konzentriert ist und dass man im Basisbereich jetzt nicht das zu sehr diversifiziert. Natürlich wäre es eigentlich logisch gewesen, das, was wir jetzt da machen, eigentlich ist es ja das, was die Kollegen machen in Rheinhessen, ein Ortswein aus ersten Lagen von dem Qualitätsniveau quasi. Aber das würde eben dadurch, dass die Gemarkungen bei uns so klein sind, also das ist Gimmeldingen hat 90 Hektar, Königsbach 80, Neustadt vielleicht 35 und Rupertsberg ist die einzige größere Gemeinde, würde das dazu führen, dass wir eben vier verschiedene Riesling-Ortsweine machen müssten.
Von denen es auch von keinem dann halt wirklich auch viel Wein geben würde.
Und das fassen wir halt zu einem Wein eigentlich zusammen, was wir da machen. Und das ist, insofern muss es halt ein Gutswein sein.
Verständlich, verstehe.
Ein guter Gutswein.
Ja.
2G.
Ja.
Warum war das eigentlich bis jetzt so, oder vielleicht ist das nur meine subjektive Meinung, dass bei gerade deutschen Spätburgunder die kleineren immer besser sind wie die großen? Weil ich habe immer das Gefühl, die kleineren werden einen Tick vorher gelesen und kommen dann ins gebrauchte Holz. Und schmecken dann oft frischer wie die. Weil man hat immer das Gefühl, dass die großen deutschen Spätburgunder bis jetzt immer, also so die GGs oder die also wenn immer overall zu konzentriert.
10 Jahre und zurück hast du recht, aber die Entwicklung ist doch deutlich, dass es davon weggeht, oder nicht? Also heute ist es bei uns jedenfalls so, dass die ersten und großen Lagen beim Spätburgunder gelesen sind, bis wir die Sachen lesen, die dann jetzt nur für den Wein sind.
Ja, also es ist inzwischen so, dass, also ich glaube, dass du völlig recht hast für viele Betriebe, dass es genau so passiert. Man liest dann früh und beim großen Wein will man dann alles rausholen quasi. Deswegen hat man dann lange auf der Maische und lange im Holz alles Mögliche. Und bei uns ist jetzt wirklich so, dass gerade dadurch, dass die Erträge in den Lagen so niedrig sind, sind die teilweise eine Woche bis 10 Tage vor den einfacheren Spätburgundern gelesen. Und inzwischen ist es auch so, dass der mehr Holz hat als die Lagenweine. Weil wir im Prinzip bei den Lagenweinen versuchen, ausschließlich in die zweite und dritte Belegung vom Fass zu gehen, die eigentlich, finde ich, die besten sind. Und beim Einstieg dann quasi den Kompromiss machen, dass wir ein paar neue und ein paar dafür dann deutlich ältere Fässer dabei haben und so versuchen, die Mitte zu finden. Also der Wein hat mehr neues Holz als jetzt zum Beispiel der Idik Spätburgunder.
Mhm. Weil du da halt dann auch mehr Struktur im Großen und Ganzen haben willst und mehr Weinbergscharakter.
Ja.
Und nochmal zu diesem D-Day zurück, wo ihr vorhin gemeint habt, ja. Wie haben dann auch die verschiedenen Weine natürlich unterschiedliche Voraussetzungen, wann der D-Day ist? Und habt ihr dann da so ein großes Whiteboard, wo ihr dann ein Kreuz macht und dann ruft ihr alle an, heute ist D-Day, wir müssen heute loslegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist so, wir fahren im Herbst eben dann jeden Tag dann da in den Weinbergen rum und die ab und probieren die Trauben. Und so entwickelt sich dann so nach und nach.
Kurz bevor sie alle gegessen sind.
Ja. Und kurz bevor alle gegessen sind, ernten wir sie dann. Und entwickeln dann so nach und nach einen Plan, wie wir eigentlich weitergehen wollen. Und das passt auch meistens ganz gut, außer wenn er schlecht schläft.
Und dann müssen wir es nochmal verschieben.
Und morgens kommt und sagt, ich hatte ein schlechtes Gefühl, wir können heute die Meerspinne nicht ernten. Und so ist es manchmal. Du hast manchmal einfach irgendwie so das Gefühl, dass es jetzt gerade nicht funktioniert.
Da haben sie sich am Anfang über mich lustig gemacht.
Er hat totgelacht. Er ist ja wirklich morgens in den Betrieb gekommen und hat gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Da habe ich gedacht, wir können das jetzt nicht ernten. Alle waren ready, alle haben sich drauf gefreut, jetzt geht zu lesen. Er sagt, ich habe schlecht geschlafen, wir können das jetzt nicht machen.
Aber wie wird das dann? Entscheidest du dann über alle Köpfe hinweg? Also hast du dann, okay, ja, wir gehen jetzt alle wieder?
Nein, wir haben in dem Moment dann gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht heute Morgen dahin, sondern wir machen jetzt heute Morgen erstmal noch was anderes. Wir fahren dann nochmal hin, wir ernten mal einen ganzen Eimer raus, gucken uns die Trauben nochmal an, probieren die nochmal und haben dann tatsächlich entschieden nochmal.
Nachdem ich 2-3 Mal richtig war, lachen sie jetzt nicht mehr, wenn
nicht mehr so, ich nicht mehr so doll. Nicht mehr so doll.
Also es muss schon alles stimmen, das Bauchgefühl,
wirklich,
das muss einfach.
Ich glaube, dass das Bauchgefühl wahnsinnig wichtig ist. Also ich denk einfach, das sind Prozesse, die da ablaufen, die kannst du rein rational nicht hundertprozentig auf den Punkt bringen.
Ja.
Du hast das Gespür, wenn du das probierst und wie sich das angefühlt hat und das musst du verarbeiten und dann ist das der Tag, weil du kannst ja nicht nochmal dran machen. Wenn sie wächst, wenn sie abgeschnitten sind, sind sie ab. Und, aber wir sind natürlich jetzt inzwischen, weil wir wissen, dass das alles Schlag auf Schlag geht, wirklich wahnsinnig viele Leute. Wir sind fast 50 Leute während der Lese. Das ist für so einen kleinen Betrieb richtig viel. Die ganz großen Betriebe bei uns in der Region, die vierfache Fläche haben oder sowas, haben ähnlich viele Leser, weil wir einfach, das ist für uns extrem wichtig, dass wir auf den Punkt lesen. Dass also die Trauben, wenn sie die Spannung verlieren, also du kannst allein schon, natürlich ist das Sensorische, wenn du so probierst, die Trauben, kannst du schon viel sagen, aber allein durchs Anfassen könnte man schon sagen, sind die jetzt richtig oder sind sie nicht richtig? Also es ist fast wie bei Wetten, dass früher, wo der dann
so fühlt. Wo du so drückst.
Hey, ist Comeback, ich will euch in der nächsten Folge würde ich euch gerne sehen.
5 Trauben und dann macht man, also aber die Folge ist ja abgeschafft, das war jetzt nur nochmal ein Revival, das dann war.
Mal schauen.
Also insofern ist es, vielleicht kommt es ja wieder.
Ja, die letzten Zuckungen, also würde ich sagen. Zuckungen,
Also komme ich mit meinem Trick, dass ich die Trauben abfühle, komme ich nicht mehr durch.
Schade.
Zu spät.
Ich hätte dich gerne mit so einer funny Brille aufgesehen. Ja,
genau, so. Mit so einem großen Trauben drauf.
Ja, da hätte ich alles dagegen gewettet. Ich habe mir nicht gedacht, dass du so ein Bauchmensch bist.
Hättest du dagegen gewettet?
Ja.
Ich dachte, das ist ganz klar bei dir. Ich dachte, das stand bei dir im Frühjahr schon so, fest, wann gelesen wird.
Es ist natürlich so, dass er schon so eine Excel-Tabelle schreibt, wo die ganze Lese drin durchgeplant ist und jeden Tag durchgerechnet ist, dass wir haben jetzt dieses Jahr, waren wir ein bisschen langsamer beim Ernten, weil wir einfach mehr sortieren mussten. Es so gerechnet ist, dass wir im Prinzip am Tag 1,6 Hektar lesen. Es steht dann alles in der Excel-Tabelle drin, dass man sieht, wie lange es noch ist. Aber das ist natürlich trotzdem wahnsinnig dynamisch. Ja, es wird jeden Tag umgeplant. Also es ist.
Ja, aber ich kenne das auch von der Musik, wenn man so ein, bevor man den Song dann wegschickt zum Hochladen und das Master anhört und dann lässt man nochmal 10 Versionen machen und alle sagen die ganze Zeit, ich höre einfach keinen Unterschied, ich habe keine Ahnung, was du hast, aber es gibt dann einfach den Punkt, wo man dann dieses Gefühl halt hat im Bauch oder wo auch immer, das dann einem sagt, okay, jetzt ist gut, auch wenn alle anderen schon vor 6 Versionen vorher sagen, es wäre auch da schon gut gewesen, aber ich glaube, für einen selber ist es schon immer wichtig, dass man sich da keinen Vorwurf im Nachhinein macht, sodass man sagt, okay, ich habe nicht alles versucht, um mein Bauchgefühl zu vertrauen, weil ich habe da auch schon ein paar Mal nicht dem vertraut, dann war es immer nicht gut.
Ich glaube, dass dieses Thema Präzision und durchdacht und alles überlegt extrem wichtig ist, aber dass das Letzte, was weiß ich, damit kannst du 80 oder 90, vielleicht auch 85% von der Qualität von einem Wein, kannst du über dieses rein technisch durchgetaktete hinkriegen. Aber ja, die letzten 10-15%, wenn es wirklich in die absolute Spitze gehen soll, das geht einfach nicht, wenn du das nicht fühlst.
Was ja, und der Unterschied, ob sehr gut ist oder groß. Ja.
Genau. Was hat Tim Rau gesagt? Exzellent. Er fängt das bei Dings
an. Ich war da ziemlich betrunken bei der Folge. Sorry, was noch mehr.
Man kennt ja, die Folge mit den Rousseaus oder so.
Ja, genau, ja. Ja, da haben wir richtig getrunken. War hervorragend. Ja, habt ihr Stress gehabt dieses Jahr mit der Kirschessigfliege?
Nee.
Mit der also, was?
Kirschessigfliege.
Kannst du so viel lassen, so okay. Curly.
Curlys Weinwörterbuch. Ja. Und go.
Die Suzuki und die Kawasaki. Kannst du alle Kirschessig fliegen beschreiben. Nee, war nicht stressig. Also mit den Ringsgeräten, die hatten Riesentroubles.
Ja. Die hatten das aber weniger beim Pinot, glaube ich, als bei den anderen Sorten, oder? Auch beim Pinot stark?
Was? Schon, ja.
Also es war so ein bisschen was auch zu spüren bei uns vielleicht.
Ja, aber es war nicht so extrem.
Ja, es war jetzt dieses Jahr schon so eine Lese und deswegen ist auch das eingetreten, was die Sophie gesagt hat. Normalerweise schaffen wir so 1,5 Hektar am Tag und dieses Jahr haben wir oft auch plus mal 90 A bis 1 Hektar geschafft, weil einfach doch noch sensibler du da hast rumfriemeln müssen und die Trauben, die einzelnen Bärchen rauszupfeln, die dann halt
nicht gut sind. Es war so ein richtiges Handlesejahr. Ja. Es war so ein Jahr, in dem Handlese wahnsinnig anstrengend war, weil du so viel sortieren musstest, du aber halt auch einfach gespürt hast, wie wichtig es war. Weil halt einfach da doch einfach, es war ja ein kalter, nasser Sommer, das haben wir alle gemerkt. Und das da dann doch einfach halt genug Trauben gab, die den halt nicht ganz perfekt überstanden hatten, die man halt rausholen muss. Sonst sind die halt dann mit drin.
Ja, es waren oft nur Bärchen halt.
Ja.
Es sind nicht ganze Trauben, die ein Problem sind. Einfach, es wäre easy, dann kann man die einfach hängen lassen. Mhm. Aber es sind 1-2 Bärchen, die sind nicht schön und die müssen halt raus.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt hier diese Trauben.
Ja.
Und eine davon ist dann schlecht, oder?
Ja, die muss dann wirklich, die fängt dann an. Ich meine, die sind ja nicht so. Die Trauben, die der Curly jetzt gezeigt hat, die sind jetzt hier wunderschöne Rosé-Trauben.
Wunderbare Tafeltrauben.
Aus Südafrika hat das was wahrscheinlich. Ja. Ja.
Ungefähr 2,5 Zentimeter Durchmesser oder
ja,
sowas.
Sehr lockerbeerig.
Nee, sehr lockerbeerig. Also so sehen ja die.
Geil, ich lieb's nicht drüber reden.
So sehen die Trauben, aus denen man Wein macht, in der Regel nicht aus, sondern die sind manchmal auch ein bisschen kompakter und das war dieses Jahr auch so. Und dann drücken die sich ab und dann sind dann 1-2 Beeren, die dann da innen drin schon anfangen, so gammelig zu werden.
Weil die sich gegenseitig so den Platz
besitzen. Man musste dieses Jahr wirklich fast jede Traube einmal in der Mitte durchschneiden, um auch innen reinzugucken, ob dann innen drin vielleicht irgendwie noch ein Schmodder ist oder sonst irgendwas. Krass. Und das hat natürlich da beißt sich die Truppe dann schon in so einem Hang fest. Auf
da
einmal
muss man aufpassen, dass das nicht ist wie bei Fahrradfahren im Sand, wo du dich irgendwann völlig festfährst. Weil es natürlich so ist, dass du erntest und erntest, du merkst, du bist nicht ganz so schnell, wie du dachtest. Wir hatten schon gedacht, dass das eine anstrengendere Lese wird. Aber ich glaube, es war dann doch ein Tick langsamer insgesamt, als wir es uns auch vorgestellt haben. Und dann erntest du und dann sind natürlich so, je reifer die Trauben werden, desto mehr gibt es dann auch irgendwann zu sortieren. Und insofern musst du dann aufpassen, dass du nicht irgendwann völlig gegen die Wand fährst, dass du immer langsamer wirst und die Trauben werden immer mehr Sortierarbeit und irgendwann ist dann schief gegangen. Und insofern war das schon einfach eine Ernte, wo wir sehr dankbar waren für ein großes Team, die mit uns da Vollgas gegeben haben und ordentlich sortiert haben. Und das Schöne ist aber, dass jetzt gerade wirklich dieses Jahr, ein kühler, sehr später Herbst, wahnsinnig viel Säure, ist was, was für die Pfalz immer toll ist.
Aber wir haben eine Drittel mehr Lesestunden als letztes Jahr gehabt, dieses Jahr.
Für weniger Wein.
Für weniger Fläche.
Ja, für weniger Fläche und für weniger Ertrag.
Und weniger Ertrag.
Ja.
Einfach, weil das ist jetzt schon die Rechtfertigung, dass das Jahr teurer werden wird.
Absolut, ja. Absolut.
Preis geht die Drittel nach oben.
Ja, außerdem wird das Papier teurer und die Flaschen werden teurer.
Und die Etiketten sind dann jetzt handschriftlich.
Ja. Das ist schon so ein Punkt, wo man einfach merkt, dass das, was wir machen, und das ist ja auch Teil von dem Thema, warum wir gesagt haben, das fühlt sich für uns einfach nicht mehr gut an, diese normalen Gutsweine zu machen, weil wir einfach festgestellt haben, wenn wir auf dem Niveau arbeiten, dass man da einfach jetzt finanziell keinen Spaß mehr dran hat. Das kommt einem dann zwar als Konsument schon relativ teuer vor, vielleicht so ein Gutswein von unserem Betrieb, klassischer Art, aber es ist trotzdem so, dass einfach der Aufwand, und es ist ja eine super Entwicklung auch, dass die Löhne bei uns in der Landwirtschaft, im Weinbau extrem gestiegen sind in den letzten Jahren und auch weiter steigen, weil wir uns ja darüber freuen, wenn unsere Leute auch was verdienen, die da in dem Team mitziehen. Aber am Ende kann das nicht abgehen, ohne dass die Weine halt einfach ein bisschen mehr kosten. Das ist leider so.
Ja. Ach, das ist ja auch gut und richtig. Also wenn man jetzt gerade den Rousseau betrachtet, den ihr getrunken habt, dann
vielleicht
ist es
nicht so teuer, wenn das alles entspannt.
Aber dann ist ja so, dass ich wirklich, wenn ich betrachte, was ich für einen der 10 besten deutschen Rieslinge des Jahrgangs bezahlen muss und das vergleiche mit dem, was ich bezahlen muss für einen der 10 besten Pinot Noirs aus dem Burgund, dann muss ich ein oder zwei Nullen dranhängen im Moment.
Die Relation erschließt sich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, aber...
Naja, jetzt wurde Rousseau getrunken.
Wir hatten jetzt beim Sommer des Hammers in Neustadt, als wir die Pettental-Verkostung haben, als wir dann darüber geredet haben, auch mit Hau und so weiter. Also das war super Preisdiskussion auch. Und ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von hohen Preisen, auch in der Gastronomie, weil du kannst nicht die ganze Zeit sagen, du willst ein super Bio-Schnitzel und dazu einen besten Bio-Wein und alles muss super sein, aber du willst nichts dafür bezahlen. Also es geht sich von hinten bis vorne aus. Irgendwo zwickt es dann.
Ja.
Deshalb müssen wir uns da alle ein bisschen an der Nase nehmen wahrscheinlich. So in Paris scheint für die Hauptspeise 50 Euro zu zahlen.
Ja, ja, klar.
Dann kann das Service-Team auch gut leben, nicht? Und vor allem auch der Lieferant.
Also, ja.
Das ist schon ganz wichtig, glaube ich. Wie ist denn das bei euch? Jetzt gibt es ja auch das neue Sektgut, hat der Curly gerade vorher gesagt. Aber dazu machen wir, glaube ich, mal eine Sonderfolge. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß anschneiden. Wie geht's denn weiter mit dem Weingut Christmann? Bist du jetzt dann komplett in Frührente bald, Privatier?
Ja. Er kauft jetzt bald das Haus auf Ibiza. Und dann
wie lange ist man VDP-Präsident eigentlich? Wie lange dauert so eine Legislaturperiode?
It's lifetime.
Echt? Oder wird man dann irgendwann abgewählt? Oder kann man dann gar nicht mehr? Ist das so wie beim Bundespräsident?
Ich bin jetzt der 7. Präsident in 110 Jahren.
Hab's kurz geklaut.
Du bist ja seit 40 Jahren.
Jetzt kannst du kurz rechnen.
Ist es echt so?
Ja, jetzt kannst du wieder die Finger nehmen, Curly. Und
in 100 Jahren. Boah, krass. Das Ergebnis blenden wir jetzt ein.
Na wirklich, wie wählt man VDP-Präsidenten?
Er wird alle 3 Jahre wieder gewählt von der Mitgliederversammlung.
Okay. Aber man kann so nicht nur 2 Perioden machen und dann abdanken, sondern man kann...
Nein.
Der Flascher ist beständig.
Aber es ist halt so, das ist auch irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, das ist... Natürlich hat es auch Vorteile, wenn etwas irgendwie häufiger wechselt. Aber andererseits ist es einfach so, bis du mal in so einem Amt angekommen bist... Aber es muss jetzt auch nicht ewig weitergehen. Also es ist jetzt schon so, ich habe jetzt versprochen, nachdem sie mich alle bearbeitet haben, dass ich es nächstes Jahr nochmal mache. Aber ich denke, das ist jetzt dann, wenn es 18 Jahre sind oder sowas, ist es schon eine Zeit.
Wie lange geht die Periode? 4 Jahre?
Immer 3.
3.
Ja. Naja, aber wir wollten ja nicht über den VDP-Präsident sprechen heute.
Das haben wir dann so mit abgehakt.
Ich rede immer gerne über den VDP, weil das ist ja jetzt kein unwichtiger...
Ich rede auch immer gerne über den VDP, ganz klar.
Man wollte es halt nur sagen. So. Also ich habe ja gefragt, was passiert und dann
denke ich mal.
Also ich werde keine 100 Jahre mehr VDP-Präsident bleiben.
Nee, und insofern ist es so, was im Betrieb passiert. Wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren die maßgeblichen Änderungen eigentlich vorgenommen, die wir uns so vorstellen. So, es wird jetzt kleiner, es kommen jetzt diese neuen Weine, wir haben umstrukturiert, es gibt jetzt nur noch Riesling und Spätburgunder und einen einzigen Weißburgunder. Also insofern haben wir jetzt die allergrößten Zumutungen für unsere Kunden jetzt noch als nächstes durchstanden und dann freuen uns jetzt eigentlich, freuen uns jetzt aber auch erstmal damit zu schaffen.
Also wir sind wieder an dem Punkt, wo ich schon ein paar Mal war, dass ich gedacht habe, eigentlich kann sich das jetzt gar nicht mehr großartig verändern, das passt eigentlich alles so gut.
Aber wir haben sicher bald neue Ideen.
Sich doch wieder.
Ja. Aber das ist ja auch das Schöne dran, oder? Das ist immer irgendwie.
Aber man hat doch immer, wenn man mit euch, ich war jetzt ein paar Mal in der Pfalz, ich bin ja gerne in der Pfalz, fast Wahlpfälzer.
Ja.
Ja, besorgt mal eine Wohnung da. Na, aber immer wenn man mit euch redet, es wirkt so, deswegen habe ich vorher auch gefragt, es wird so relaxed irgendwie. Also es schaut so aus, als wäre das alles. Also entweder ihr seid echt super Repräsentanten einer entspannten Lage oder es ist wirklich so entspannt. Aber ich glaube, es ist sehr entspannt bei euch. Also
im Großen und Ganzen ist, natürlich haben wir auch unsere Momente, aber im Großen und Ganzen klappt im Moment alles gut, was wir irgendwie angehen, was wir uns vorstellen. Es macht uns Spaß zusammen. Es macht ja auch Spaß, wenn du hast es ja vorhin angesprochen, wenn man so aus dem Markt raus das Feedback kriegt, dass man irgendwie keinen Quatsch macht, sondern dass die Menschen das auch noch mögen, was man sich irgendwie ausdenkt und was man tut. Und insofern sind wir auch grundsätzlich entspannt und gut gelaunt.
Noch kurz, bevor wir zu den Fragen kommen, die ihr hoffentlich für uns vorbereitet habt, also vor allem für Curly hoffentlich. Wie ist denn die Aufteilung Spätburgunder Riesling? Weil ich glaube, Weißburgunder brauchen wir jetzt nicht, ist wahrscheinlich verschwindend gering, oder?
Weißburgunder sind jetzt noch so 2% oder
ja.
Sowas.
Ja.
Und Riesling Spätburgunder, ist es schon sehr viel Spätburgunder oder sind wir immer noch bei wenig?
2,5%, aber wir machen viel Aufhebens doch. Nee, es sind jetzt um die 30% Spätburgunder, sind nochmal 4-5% gepflanzt, die jetzt auch nach und nach in den Ertrag reinkommen. Und ich denke auch, dass irgendwo bei 60-40 grob so die Zielaufteilung vom Betrieb liegt.
35-65.
Kommt die Excel-Tabelle nochmal durch, kurz.
Also die Zielaufteilung vom Betrieb ist bei 37,5, 62,5.
Da können wir jetzt mal Krach kriegen jetzt.
Ja.
Zack, zack, zack.
Und nächstes Jahr kommt dann noch das RG dazu, das Relaxed Gewächs.
Ja. Hier Relaxed Gewächs, RG.
Ja.
Relaxed Gewächs.
Ja, das gibt es ja schon.
Kannst du jetzt direkt andiskutieren.
Ja, ja, ich meine, wir sind ja hier, ich sag's mal wieder, jetzt gibt es gleich wieder Hasskommentare auf Terroir und Adiletten, aber ja, ich meine...
Hasskommentare?
Naja, wenn ich jetzt wieder über die Legalisierung von Weed rede und das Relax-Gewächs...
Naja, aber jetzt passt ja.
Ja eben, jetzt darf ich ja endlich.
Jetzt können wir dann tatsächlich...
Ja, wann gibt es das erste Wine-Weed-Pairing hier bei Terroir und Adiletten?
Ja, jetzt wird
es so ein kleines, so ein Anhängerchen dran.
Ja, perfekt, ja. Ich steige ein. Ich brauche nur 5 Quadratmeter dafür. Nee, aber was ich noch fragen wollte, bevor wir eure Fragen hören, weil ich die Frage vorhin hier bei dir gelesen habe und die so interessant fand, was heißt eigentlich Edik? Ist das eine Abkürzung?
Haben wir ja schon.
Ja, da hat es gefragt, aber ich kann es nicht sagen. Es gibt also wirklich eine Urkunde, die ist 700 Jahre alt und da steht schon Edisch drin, aber mit SCH.
Safe eine Abkürzung. Ich würde irgendwas erfinden, was das heißt.
Ja, also es gibt Leute, die behaupten, das käme irgendwie von so einem Feldkreuz.
Das habe ich auch gehört, nämlich. Ja, Inri, falsch überliefert.
Jesus
sagen,
Domini, Jesus Grazia wäre da als Inschrift drin gewesen und die Buchstaben wären groß, aber das Kreuz ist nicht da. Also insofern kann ich nicht sagen.
Wenn du in Zukunft Edik wo siehst, denkst du direkt an Christmann, das eine steht fürs andere und umgekehrt.
Stimmt, und dann ist auch egal, was heißt.
Sorry, ich war da vorne auf dem Klo, wie ich drüber geredet habe.
So, wolltest du was wissen?
Ich wollte eigentlich wissen, ob die Friseure in Berlin das ganze Jahr noch nicht wieder aufgemacht haben.
Also der Barbier hat schon aufgemacht. Ich sehe schon wieder an normal aus, würde meine Mutter sagen. Aber Friseure, ich gehe tatsächlich nur zwei, dreimal im Jahr zum Friseur.
Und hast aber du Willi die Haare Kuchen. Geschnitten?
Immer nur die Dauer.
Nee, das hat er leider selber
gemacht. Die Frage ging an mich jetzt direkt. Meine Seiten sind ja eh schon kurz.
Seiten auf 3,64
oder was? Ich brauche noch was Neues jetzt.
Ja,
nach
der Willi hat mir so ein Pelzmützchen.
Nein. Boah, Wahnsinn. Gut, dass ich heute vor der Folge nochmal gefragt habe, ob das jetzt der richtige Weg ist, die Frisur.
Ich fände es geil, Nein. wenn du dir so einen richtigen Fukuhila wachsen lässt. Das wäre ja, echt stabil. Ja.
Dann kriegt er so einen kleinen Fake-Marder um den Hals.
Ja. Ja, Marder. Das ist eine Interpretation vorne, ganz vorne in der Mitte ein bisschen länger das und ist, hinten lang. Ja, aber genau. An der Seite kurz.
So Leningrad-Kaufmäßig.
Die Abkürzung schaffe ich so spontan nicht, aber wir blenden
ja. jetzt ein. Ja. Die Friseure haben tatsächlich offen und ich gehe da auch regelmäßig hin, alle drei Wochen.
Okay.
Alle drei ja, Wochen gehst du zum Friseur?
Ja, sicher.
Hast du die Rechnung nicht bezahlt?
Nein, aber ich gehe immer gern zum, ich lasse mir gern die Haare waschen und so. Ich mache das ganz gern. Für die Kopfmassage und so, super.
Aber es gibt ja so schöne Strickmützchen eigentlich, die man aufziehen kann.
Die hatte er gestern an. Ja. Da dachte ich schon, er hat sich vielleicht umentschieden.
Ja.
Er versteckt
Nein,
sich.
Nein, wird jetzt hier wachsen gelassen.
Ich bringe dir für nächstes Mal eine Mütze und eine Maske mit, würde ich.
Ja. Nee, Friseure haben offen.
Sie haben offen, okay.
Bis das freut uns.
Das ist gut.
Ihr könnt also gerne noch hierbleiben für einen Fashion-Schnitt.
Ja. Einen schicken Haarschnitt.
Was wir komplett vergessen haben, worüber ich gerade über meinen Knopf im Ohr die Info kriege. Wir haben jetzt seit neuestem auch eine wunderbare Spotify-Playlist von Terroir und Adiletten und wir würden natürlich jeden von euch darum bitten, uns einen Song zu geben, den wir da einfügen dürfen für euch und natürlich Ladies First.
Einen Song?
Einen Song, den ihr bei der Lese zum Beispiel pumpt.
Oh Gott, das haben wir ja schon gesagt, wir sind eher so die klassischen.
Das ist gut, das ist kein Problem. Wir brauchen Abwechslung.
Rausch von Helene Fischer.
Also ich bin dafür die Rheinische Sinfonie.
Okay, wir haben schon mal die Rheinische Sinfonie, irgendein bevorzugtes Orchester? Oder?
Ja, ich höre da ganz gern unterschiedliche Interpretationen. Okay, kann man gut. ja auch bei Spotify dann sich unterschiedliche
wir suchen
Einspielungen
uns
holen.
Eine raus, genau, auf jeden Fall.
Natürlich hier in Berlin finden wir die Philharmoniker immer klasse, natürlich.
Die können wir da gerne hinzufügen. Ein bisschen Kultur mehr für die Spotify-Playlist kann nie schaden. Wenn da auch meine Tracks dabei sind, ist doch immer gut.
Aber sonst, wenn es mal ein bisschen andere Stimmung sein darf, kann da auch sowas wie Alter Ego von Paul Kalkbrenner oder sowas dazu
Oha,
kommen.
Das ist natürlich...
Die andere Richtung.
Das ist jetzt,
Best of both worlds.
Krasse, ja. Best of both worlds.
Ja, aber ist doch perfekt. Das ist so viel Riesling und Spätburgunder. Das ja, passt so ganz ähnlich, gut ja. zusammen. Ja gut, dann haben wir die Rheinische Symphonie und Alter Ego von Paul Kalkbrenner. Klick und schon in der Spotify-Playlist drin, die ihr klick hier auch abonnieren könnt. Oha.
Erster Satz.
Er läuft. Gehen wir jetzt essen?
Erster Satz, okay, gut.
Wolltest du noch was wissen oder gehen wir jetzt essen?
Ich denke, wir gehen jetzt essen.
Ja, das ist mehr jetzt an der Zeit, sozusagen. Ja.
Wo geht man hin?
Dazu springen wir in den Zug. Es gibt ja eine perfekte Zugverbindung von Berlin in die Pfalz, sogar einmal am Tag ohne Umsteigen.
Nach Neustadt?
Nach Neustadt.
ICE?
Ja. Es ging, ja, da geht.
Gar kein Problem.
Von Neustadt nach Berlin, Krass. Aber der ist früh 39 oder so, geht der, gell?
Geht um 7.40 Uhr in
Neustadt. 7.40 Uhr, okay.
Oh, okay, dann fahre ich abends.
Naja, aber es gibt auch, anders geht es eigentlich auch ganz gut. Und wir wollten euch mitnehmen ins Ella Jordan nach Deidesheim, weil wir das superklasse finden, weil das so ein bisschen auch das repräsentiert, was wir beim Wein machen wollen. Es ist mitten in der Pfalz, es ist total traditionell, aber es ist auf der Höhe der Zeit, es ist super modern und trotzdem bodenständig. Also das finden wir echt klasse.
Wer kocht da immer noch?
Der Daniel Schimkowitsch.
Immer noch Schimko, ja,
ja. Ja. Und jetzt zusammen mit Stefan Nietzsche als Sommelier, auch jemand, der sowohl super fit vor Ort eine sehr schöne regionale Weinkarte hat, wo man aber auch international alles trinken kann, was Spaß macht. Super, genau wie auch unsere Weine, sehr eher wirklich puristisches, sehr feines Essen, nicht zu laut, macht wahnsinnig viel Spaß. Und, ja,
in so einer ganz klassischen Umgebung, altes Pfälzer Gutshaus und trotzdem ist es wirklich innen ganz modern und klar und das finden wir echt gut.
Ja, dann würde ich sagen, wir steigen bald nur in die ICE, Willi.
Ja, wirklich.
Ja, safe, ja. Auf jeden ja. Fall. Wir haben es auf Band, das heißt, wir müssen es machen, das liebe ja. ich an dem Podcast. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier die Reise nach Berlin angetreten seid. Ich würde sagen, einmal
danke,
Prost.
Danke,
ja.
Sehr zum Wohl.
Prost. Auf euch. Cheers. Danke für die Weine, für das Gespräch. Ja. So. Und bis bald zur Sektfolge.
Ciao. Ja. Ciao.